So, jetzt aber.
Ja, jetzt aber. Das ist halt ein verhaltenes. Da wird ein Drehverschluss. Da kann man nochmal. Ah!
Das dauert noch bei mir ein bisschen, weil ich es mit dem Schlüssel mache.
Ja, das wird dann super. Oder so. Lass uns Zeit mit anfangen. Da kann ich ja noch mal sagen.
Also, Prost, die Herren.
Genau. Prost, was wollte ich? Ich habe gar nichts. Prost. Mr. Nova, die Leute.
Prost.
Willkommen beim Biertauchern, Folge 217.
Wir schreiben den 4. August 2015.
Das Ganze findet statt mit das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wuconnect.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle.
Vielen Dank an unsere lieben Flatterer Ajuvo und Bernd Schlapsi und alle anderen Flatterer. Vielen Dank, Burschen. Das ist sehr nett.
Genau. Und heute sind dabei
der Horst,
der Harald,
Christian,
Dennis,
der Gregor
und der Florian.
Juhu, yeah. Wir sind viele.
Spitze.
Ja, damit leite ich über zur rituellen Frage. Hat jemand was Spezielles erlebt, was er gerne erzählen möchte?
Ja, ich habe einen Kölsch, trinke ich gerade.
Genau, wir bedanken uns hier bei Dennis für die Kölsch-Spende. Danke, Dennis.
Ja, danke.
Wieso traut ihr euch nicht?
Die Kölsch-Spende?
Ja.
Sie kommt mir zu stark vor bei diesem Wetter.
Es ist zu heiß.
Also, mal schauen, da habe ich da lieber den Radler da.
Ich wusste von nichts.
Also den charmanten Zungenschlag dann.
Ich habe noch einen.
Also hier steht noch
eine Dose mit.
Aber so schmeckt obergärig. So kann man sich das dann nämlich jetzt. Wie ich das letzte Mal so genial
ist. Du müsste 4% oder sowas haben.
Das ich mal. Nein, ich werde darauf zurückkommen.
4 ist nicht so schlimm.
Okay. Fokus, meine Herren. Hat jemand ein Thema?
Hat jemand ein Thema?
Mad Max notfalls.
Ja, genau.
Mad Max hast du geguckt?
Ja, also auf jeden Fall.
Das haben wir erst zweimal besprochen.
Zweimal und das war das dritte Mal.
Du meinst den neuen Mad Max?
Ja, ja, der von 2017.
Ach so.
Ja, es soll ja ein neuer Mad Max rauskommen.
Noch ein neuer.
Ja, ja, also das wird, glaube ich, wieder, das sind ein oder zwei wieder in Planung. Klar.
Genau.
Weil wir wissen, wie es mit der Furiosa weitergeht.
Nach dem vierten Mal, also. Naja.
Okay.
Ja, wir wollen ja wissen, was nach der Apokalypse kommt.
Okay. Die Post-Post-Apokalypse.
Ich kann berichten, ich war im Kino, habe Slow West gesehen und habe ein paar kleine Tech-Meldungen über Blogpostings und nette Videos.
Mhm. Ja, ich war zu Hause. Ich war zu Hause auf der Couch und habe mir Mr. Nobody angeschaut. Außerdem ist mir mein Tablet eingegangen, aber davon werde ich wahrscheinlich nicht erzählen. Aber was ich dann noch berichten kann, ich habe mir ein paar österreichische Podcasts angehört und werde davon berichten. Und ich habe eine Raspi 2 Bestellung am Laufen und kann berichten, warum ich das Ganze angestoßen habe und habe vielleicht eine Hörer oder eine Frage an die Runde, wie vielleicht ein gewisses Projekt zu verwirklichen ist.
Spannend.
Harald, hast du uns ein schönes Thema mitgebracht?
Ja, ich will ein bisschen was über das Switch-It-Board erzählen und dann über Versuche, gewisse Software-Teile selbst zu schreiben, damit nicht alle mitlesen. Stichwort To-Do-Listen am Handy, eigene Server betreiben, simple Programmierung und solche Sachen.
Ja, Open Source für Closed Content.
Open Source für meinen selbst produzierten Closed Content, da geht nur mich was an.
Ja, ich kann berichten, wir haben mitgemacht bei der Ausschreibung der Fachhochschule Vorarlberg. Die suchen ein neues Campusmanagement und haben das offiziell, also öffentlich ausgeschrieben. Und das ist das erste Mal, dass eine freie Software mittut bei einer Ausschreibung. Und wir sind, soviel ich bisher weiß, in der nächsten Runde. Also von den 11 Teilnehmern sind nur mehr 4 übrig und der SAP ist schon weg.
Das ist schon mal gut.
Das ist ja nicht schwer.
Irgendwas? Oder machst du auch kreativ Einspringer?
Kreativ. Ich war in Salzburg, kann ich vielleicht kurz was über die Klammen dort berichten. War auch am Schneeberg vorher mal. Und wir sind gerade am Sarbox V2 entwickeln.
Hey. Okay. Ja, das ist ja auch ein guter Blumenstrauß an Themen.
Ja, dann würde ich die Ehre unserem Gast geben.
Ja,
oder wir haben zwei. Du bist eigentlich schon Veteran.
Ich wollte nur sagen, was ich mitgebracht habe. Ja. Also ich war auf dem Amphi-Festival vor über einer Woche. Mhm. Davon habe ich zu erzählen. Und dann ein bisschen Eigenwerbung und etwas, welche Probleme ich dabei hatte. Also nein, nicht mit der Eigenwerbung, sondern mit dem Projekt, was ich da mache. Und ja.
Okay, also Probleme in der Softwareentwicklung dann, oder?
Ja, sagen wir mal mit mobilen Geräten, um es genau zu zählen.
Mhm. Ja. Okay, ja. Kann man ihn?
Ja, ja.
Okay.
Also gut. Ich kenne das System.
Ja, ja, mich interessiert das gerade.
Das war schon das ganze System, dass wir vorher sagen, worüber wir überhaupt reden wollen. Kannst du dich nur kurz vorstellen und sagen, was du machst mit der FH?
Christian Pamminger, Fachhochschule Technikum Wien, Systementwicklung. Das tut man. Also wir haben 2004 war das, ich gehe jetzt einmal kurz zurück in die Geschichte, noch ein Campus-Management-System gesucht, mal geschaut, was die anderen so machen. Es hat nichts Gescheites gegeben am Markt und jede Fachhochschule bastelt irgendwie ihr eigenes Ding mit Access oder sonstigen.
Kannst du kurz sagen, eure Fachhochschule, wir haben Hörer in Deutschland und so, die vielleicht nicht so kennen, wie viele Studenten habt ihr und wie viele
Angestellte? Wir haben ungefähr 3.500 Studierende. Lehrpersonal sind knappe 1.000, 30 Studiengänge. Damals waren es halt weniger, 2004, aber inzwischen ist das die Größe. Und die Fachhochschulen in Österreich für die Deutschen, die Fachhochschulen in Österreich gibt es ja erst seit 1994. Also das ist damals von der ÖVP, der Herr Busseck war das, der hat das nach Österreich gebracht, dieses System.
Und bietet so circa an, was eine Uni anbietet, aber mit...
Ja, aber eher ein Schulsystem, aber der Abschluss ist so wie bei der Uni, also Master, Bachelor, die diese Abschlüsse hätten. Mhm. Ja, für den Studierenden ist es einfacher, glaube ich, jetzt vom Organisatorischen her. Mhm.
Ja. Und wie du angefangen hast, deinen Job, wie habt ihr da die FH intern verwaltet sozusagen?
Wie ich begonnen habe, hat es Excel-Files gegeben und eine Mini-Access-Datenbank. Mhm. Also das habe ich damals übernommen eben. Und habe das dann einmal gleich geändert in damals PHP und MySQL. Also bin von dem Access einmal weg, weil wir ja mehr Nutzer, ja. Es war ja nur eine lokale Access-Datenbank.
War nur auf einem Computer.
Das war von Netzlaufwerk. Also wenn da ein zweiter das öffnet, war es schon kritisch. Ja. Und eben 2004 war dann, also mal war das auch irgendwie so, so ein paar Insellösungen haben wir halt da gehabt. Und bevor wir da jetzt was Großartiges machen, war ich eben auf der Suche nach was Fertigen. Aber jeder hat so dahin gebastelt, die anderen Fachhochschulen. Und dann haben wir halt die Idee geboren, wir machen auf freier Softwarebasis ein Campus-Management-System. Ja. Und das ist halt jetzt schon, 2007 ist dann St. Pölten mitgezogen.
Wie heißt euer Projekt jetzt?
FH-Complete. Das System heißt FH-Complete. Genau, FH-Complete.org. Auf GitHub ist auch FH-Complete. Also kann sich jeder frei runterladen.
Und da kann man Studenten verwalten und
genau, Schulungen? Oder? Studierendenverwaltung, Prüfungsverwaltung, Lehrveranstaltungsmanagement, Raumplanung. Mhm. Die Bestellwesen ist auch dabei, also mit Budgetplanung. Ein bisschen Projektplanung ist dabei. Oder halt zumindest dann, dort wo wir anstehen, zum Beispiel diese Tools im E-Learning-Bereich sind in FH-Complete sehr, sehr, naja, sagen wir knapp. Also nur das minimalste Dokumente ab Download und so, Skripten. Aber da ist dann eine super Schnittstelle ins Moodle zum Beispiel.
Ah ja, genau.
Also der Lehrbeauftragte sagt, ich brauche da einen Moodle-Kurs in der Lehrveranstaltung und dann hat er den Moodle-Kurs, ohne dass man den wieder händisch administrieren müsste. Also es wird von FH-Complete ausgesteuert.
Und habt ihr nicht was übernehmen können für den Schulbereich oder so? Also müsst ihr schon was geben in die Richtung. Also ihr seid ja nicht die Einzigen, die einen Stundenplan machen für viele Klassen.
Wir haben früher gehabt von Stockerau ist die Firma Gruber und Petters. Die haben das Produkt UNTIS. Das wird eingesetzt auf fast alle Volksschulen, Hauptschulen. Also das ist so der Marktführer in Österreich, vielleicht sogar in Europa, was Stundenplansoftware betrifft. Geht aber davon aus, dass du einen Wochenplan hast, zumindest damals. Mhm. Was das heute kann, weiß ich nicht. Also bis 2004 haben wir auch das UNTIS eingesetzt. Bei uns ist das aber immer mehr und mehr ein Kalender geworden. Also das ist jede Woche anders. Da gibt es keine Stammklasse oder die ganzen Features wie wer hat Pausenaufsicht und wer hat Gangaufsicht, das brauchen wir auch nicht.
Eure Studenten sind ja über 18 schon mindestens, ne?
Ja. Also das ist halt ausgelegt für Grundschulen. Mhm. Wir haben also super implementiert im UNTIS ist diese künstliche Intelligenz, der mit diesen ganzen Rahmenbedingungen, die man eingibt, einen möglichst optimalen Stundenplan generiert. Und genau dieses Feature, das dort so stark ist, haben aber wir gar nicht mehr nutzen können, weil die Zeitwünsche der Lektoren, der kann nur am Freitagnachmittag, der kann nur am Montagvormittag, lässt sowieso diese Algorithmen nicht mehr spielen.
Das ist ja gar nicht, dass man immer entscheiden
kann. Ja, es sind so viele Individualwünsche, auch seitens der Studierenden. Da wird dann Rücksicht genommen, dass da, weiß ich nicht, da sind Vorarlberger dabei und dann machen wir am Freitag zum Mittagsschluss. So, man ist jetzt übertriebenes Beispiel. Entschuldigung an die Vorarlberger, die sind nicht die Bösen. Aber es sind zu viele, oder der Unterricht geht nur in dem einen Raum, weil dort diese Spezialsoftware möglich ist, oder da ist der Apple-Raum und so weiter.
Aber trotzdem, ich meine, ihr seid ja nicht die einzige Lehrinstitution im deutschsprachigen Raum, geschweige denn auf der Welt. Gibt es da keine Software, die sozusagen eine Schule managt oder eine Uni managt?
Ja, es gibt schon inzwischen, es gibt. Die habe ich aber damals einfach nicht gefunden. Mhm. Vielleicht hat es eh schon gegeben. Es gibt in Leipzig in der Nähe das HIS, das heißt Hochschulinformationssystem. Die sind aber inzwischen in Konkurs. Dann gibt es, weil die von Leipzig, die fragen uns gerade, ob wir, also ich fahre Ende August nach Leipzig, die wollen sich das anschauen, weil sie umsteigen. Die suchen ein anderes System jetzt. Mhm. Dann gibt es das von den Datenlotsen, das heißt CampusNet. Mhm.
Das sind alles proprietäre Lösungen oder auch genau, Open-Source-Lösungen?
Das hieß, glaube ich, ist auf Java-Basis. Mhm. Das Datenlotsen ist ein Microsoft-Produkt. Also nicht von Microsoft, sondern mit Microsoft-Komponenten. Mhm. Es gibt nur zwei andere deutsche, habe ich jetzt gefunden. Die habe ich vorher, die habe ich erst heuer das erste Mal gesehen, dass die überhaupt gibt.
Und Open-Source-Projekte, anderes aus dem angelsächsischen Raum oder so, hast du auch keins gefunden? Nein, jetzt
Mhm. Nach wie vor nicht.
Das heißt, weltweit vermuten wir jetzt, dass alle Schulen sich mit irgendwelchen Closed-Source-Sachen verwalten oder ihre Sachen nicht publizieren, wenn sie nicht gemacht haben.
Nehme ich an. Ich glaube, dass viele im E-Learning-Bereich Moodle verwenden und vielleicht das dann auch irgendwie...
Das Moodle aufmotzen dann.
Genau, dass eher Schnittstellen zum Moodle und in die Buchhaltung und so weiter. Das, ja. Bei uns ist halt FH Complete die Zentrale und von dort geht es dann in die Buchhaltung und... Also St. Pölten zum Beispiel, die haben mit Moodle als Zentrale angefangen. Mhm. Die haben erst später dann FH Complete dazu genommen, also da ist der Weg genau umgekehrt gewesen. Die haben auch Moodle halt ein bisschen dazu geschrieben und umgebastelt. Irgendwann sind sie auch angestanden.
Könnte das FH Complete jetzt auch für eine kleinere Institutionen interessant sein, was weiß ich, für ein großes Gymnasium, oder ist es da zu überdimensioniert?
Na, oh ja, aber ganz... Ich sage jetzt, die Features wie Pausenaufsicht etc., also die müssen wir dazu bauen. Ne? Mhm. Also wahrscheinlich ist ein Gymnasium, jetzt wenn ich nur die Features anschaue, dann ist das und das wahrscheinlich gescheiter. Mhm. Das ist genau für die gemacht. Aber im Hochschulbereich, wir haben ja jetzt auch die erste Uni dabei, die Katholische Universität in Linz. Mhm. Die haben FH Complete im Einsatz, also es geht auch für Unis, wo sich ja der Studierende selber zur Lehrveranstaltung anmeldet und zur Prüfung anmeldet. Das ist ja auf die Fachhochschulen normal nicht so. Du bist in Gruppen eingeteilt und dann hast du fix deine Stunden. Was wollte ich jetzt nur sagen? 2004, da waren wir, da hat das begonnen. Okay, ja. 2007 war St. Pölten dabei. Inzwischen sind wir 7 Hochschulen, die das einsetzen. Datenlotsen, das war das Stichwort. Weil die FH Johanneum, die zwischen dann sind wir eh Lord, damals war ein bisschen sauer, weil es so stur. Die haben vor vier Jahren haben sie eine Ausschreibung gemacht, Campus Management System, und haben diese Formalkriterien dieser Ausschreibung so gestaltet, dass wir überhaupt keine Möglichkeit gehabt haben, da mitzumachen. Mhm. Also man kann das schon so machen. Die schreiben eine, du brauchst mindestens 25 fix angestellte Techniker und brauchst den und den Jahresumsatz, also solche Formalkriterien, wo eben nur die Großen mitspielen können. Es gibt nur in Österreich proprietäre, das Campus Online heißt das, von der TU Graz.
Genau. Okay.
Das ist auf die Unis im Einsatz. Nicht auf alle, aber in vielen. Mhm. Und genau. Die Ausschreibung hat damals eben gewonnen, die Datenlosen.
Von den FH Johanneum.
Von FH Johanneum. Und da ist es gegangen um ca. 1 Million Euro. Das muss ich mir vorstellen. Das ist Ja. Inzwischen läuft das Projekt seit 3 Jahren. Es ist noch nichts in Betrieb. Noch gar nichts ist in Betrieb. Seit einem halben Jahr ist Stillstand. Das Ganze liegt in der Geschäftsführung. Es wird gestritten. Die Datenlotsen wollen mehr Geld. Und die Geschäftsführung muss jetzt entscheiden, zahlen sie mehr oder brechen sie das Projekt ab. Das ist das Ergebnis.
Damit man einen Einblick kriegt, als typische FH, was muss ich eigentlich rechnen, wenn ich jetzt eine proprietäre oder irgendeine Lösung haben will für meine Verwaltungssoftware? Was ist da jährlich fällig sozusagen?
Also die Datenlotsen rechnen ungefähr mit 100.000 Euro. Also pro Kunden brauchen sie im Jahr ca. 100.000 Euro, damit ihre Firma überhaupt leben kann. Und mit dem ganzen Personal, was die haben, man braucht es sich nur ausrechnen. Mhm. Die haben ungefähr 100 Mitarbeiter.
Und dafür halten sie die Software am Laufen für die Schule, also genau. Für den Kunden. Mhm.
Also die werden unterschiedliche Kunden haben. Die eine braucht ein bisschen mehr, der andere weniger. Mhm. Aber im Schnitt brauchen sie im Jahr pro Kunde 100.000 Euro. Das brauchen die, sonst kann die Firma nicht. Also, das ist eine Spezialnische. Da hast du nicht so viele Kunden. Das ist nicht so, dass du das ein millionenfach verkaufst, so wie also nicht erhört. Da ist die Preisgestaltung ganz anders. Und diese Hochschulen haben alle individuelle Prozesse. Schon ähnlich, aber jeder ist ein bisschen anders. Jetzt soll das System doch eine flexible Geschichte sein. Ja, und umso mehr freut es mich eben jetzt, dass die FH Vorarlberg, ich bin ja immer auf die IT-Leiter treffen, da treffen sie alle IT-Leiter der Fachhochschulen in Österreich, also fast alle, ein paar lassen halt immer aus, aber die wechseln ab, man lernt dann schon jeden kennen. Mhm. Und jetzt haben das natürlich alle mitgekriegt von der FH Joanneum. Und der in Vorarlberg ist da mit dem ja viel in Kontakt und die haben eben jetzt diese Ausschreibungsunterlagen anders gestaltet. Also erstens, es dürfen Subfirmen dabei sein, es dürfen auch bitte Gemeinschaften sich bilden, also oder du brauchst eben nicht so und so viel. Die haben in der ersten Phase wirklich nur auf Personalreferenzen geschaut. Also da haben sie 4 Bewertungskriterien drinnen. Das eine ist, wer ist der Projektleiter und welche Referenzen kann der aufweisen im Bereich Campusmanagement? Wer macht das Teilprojekt Prozessmanagement und das Teilprojekt dieses Technische, die Software selber. Ne? Also die schauen sich im ersten hauptsächlich an, also dieses Bewertungssystem, welche Referenzen hat diese Bietergemeinschaft zu bieten. Hm. Und das finde ich total in Ordnung. Ne? Also das ist völlig egal, du kannst ja auch zu 5 zusammentun, also sagen wir, du bist jetzt 5 Minifirmen und kannst da mit tun. Bedingung ist halt, du musst Erfahrung haben in dem Bereich. Das finde ich nicht schlecht. Ne? Ja, und jetzt haben wir da anscheinend die Referenzen halt gehabt, was andere nicht haben. Weißt, die Personal, du musst wirklich die Personal.
Das ist der Verfahren von Vorarlberg drinnen, aber es ist noch nicht den Zuschlag gekriegt.
Nein, es ist erst die erste Phase gewesen und ich weiß jetzt gar nicht, ob es schon offiziell ist. Ich habe das, kommt sein, dass ich jetzt was sage, ich darf das vielleicht noch gar nicht wissen. Aber durch die IT-Leiter treffen habe ich das Gerücht schon gehört, dass wir weitergekommen sind.
Aber prinzipiell habt ihr ja Open-Source-Lösung. Das heißt, wenn jetzt, sagen wir, irgendeine FH in Deutschland oder ähnliche Organisation irgendwo weltweit das nutzen will, kann sie sich einfach den Code ziehen und das mit ihren eigenen Mitarbeitern adaptieren.
Das machen sie gerade in Zentralafrika.
Richtig? Ja. Habt ihr ein Feedback gekriegt?
Oder? Ja, dem hilfe ich gerade beim Installieren. Das ist ein Deutscher, der das organisiert. Und in Zentralafrika auf die Universitäten, da ist ein Rektor dabei, der hat ein sehr hohes Interesse, der will das einsetzen. Halt, ne?
Ja.
Und das, halt immer, das wird der Erste sein und wenn das gut funktioniert, werden die anderen auch mit tun.
Super.
Also gerade in die Länder, die schauen mehr auf das, die wollen ja unabhängig werden. Ne? Mhm. Oder Südamerika, volle Tube, also die kennen FH komplett noch nicht, aber da wachsen die Kinder mit Linux auf. Mhm. Einfach weil es vorher kein Windows gegeben hat, da hat es halt vorher nichts gegeben. Und jetzt gibt's das.
Aber wenn ich dich richtig verstehe, wenn jetzt ein Informatikstudent oder Absolvent oder Interessierter sich sozusagen einarbeitet in das FH Complete und sozusagen sich nicht scheut, einen fremden Markt zu beackern, könnte er damit einen Arbeitsplatz schaffen. Einfach, dass er sich spezialisiert auf das und das dann adoptiert oder in Bieterverfahren anbietet.
Genau, das ist ja der Sinn der Sache. Ne? Also die Fachhochschulen beauftragen ja, also wir 7 Hochschulen, was wir derzeit das im Einsatz haben, wir haben ja oft selber die Ressourcen nicht. Und dann kannst du irgendeine Firma beauftragen, die halt, das sind Webanwendungen. Also jeder, der PHP und JavaScript und so kann da ja da in kurzer Zeit sich einarbeiten. Und beauftragen halt so Features oder Add-ons. Und das kommt dann wieder jeder anderen Fachhochschule zugute, die das einsetzt, weil das alles frei bleiben muss.
Mhm. Ihr habt es als GPL lizenziert,
den genau, Code. Genau, das ist alles GPL 2, inzwischen glaube ich 3, aber das ist ja wurscht. Ist auf GitHub.
Und du weißt jetzt aber nicht, wie viele Arbeitsplätze das FH Complete schon erschaffen hat, also wie viele Firmen es gibt, die rein davon leben, dass sie FH Complete implementieren.
Nein, das kann ich nicht sagen, aber ich glaube, das hält sich in Grenzen. Was aber ist, ist, dass zum Beispiel die Burgenländer haben sich einen Programmierer angestellt, der dann praktisch bei FH Complete weiter tut. Und so ist auch der Sinn. Ja, ist ein Arbeitsplatz. Ne? Mhm. Also so soll es auch sein, dass sie dass jeder selber halt das weitertreibt, wie es ihm gefällt, aber eben der Gemeinschaft wieder zugute kommt. Und das ist momentan eh die Herausforderung, das alles unter einen Hut zu kriegen. Also jetzt fangen schon langsam auf GitHub die Pull-Requests an.
Ah, sehr gut.
Jetzt musst du aber mal die Zeit haben, dass du das alles kontrollierst. Also das Problem haben wir eben vorher nicht gehabt. Vorher waren es nur wir.
Ja, jetzt da kommt der Fluch der
Populär. Genau, die einen haben einen eigenen Programmierer, die anderen beauftragen eine Firma. Entschuldigung. Aber es ist ja irgendein Bier-Session da,
gell?
Biertaucher.
Thematisch.
Ein bisschen Rucks, ne? Genau, das ist jetzt die Herausforderung. Also wir müssen jetzt die Qualitätssicherung vorantreiben. Also Coding-Styles auch kontrollieren. Nicht nur irgendwo geschrieben haben, sondern beim Einchecken überprüfen. Also wir haben jetzt gerade angefangen zu einer Continuous Integration, also PHP-CI heißt die, der Überbau, dass dann diese ganzen Prüfungen, also das müssen wir machen, weil sonst haben wir bald so einen Codenmüll beieinander. Mhm. Das ist das Problem, was die Campus online haben. Das sind die von der TU Graz. Mhm. Die haben auch viel Aufträge wahrscheinlich gehabt, gleichzeitig haben Featureitis betrieben. Und der von der Campus Online User Group hat mir einmal gesagt, dass schon jahrelang warten, bis endlich da eine neue, das ist ein ganz altes Java-System mit Oracle. Da zahlst du allein schon für Oracle 8000 Euro im Jahr, dass du die Software benutzen kannst, das ist schon ein Wahnsinn. Und das Campus Online, das ist ja auch, das ist, glaube ich, sind nur drei Programmierer, die haben jetzt ein Riesending da mit 100.000 Features und müssen das einmal unter neue Technologie stellen.
Dass das einmal auf den neuesten Stand bringen, ohne dass jetzt was Neues kann.
Applikation wird sozusagen. Ne? Weil das ist eine reine Java-Datenbank-Anwendung, wo du halt einen Java-Client hast und es gibt schon so Web-Oberflächen, die halt sich dann Daten halt. Aber es ist also so ein Riesending geworden, das sich nicht mehr gescheit weiterentwickeln lassen.
Und das ist aber Closed Source, hast du gesagt. Das heißt, die werden sehr wenig Chance haben, dass irgendwer freiwillig das updatet sozusagen, unbezahlt, so wie
ja,
ihr.
Ja, sicher, das wird bei den drei bleiben. Das wird sicher bei den drei Leuten bleiben. Das kennen sie ja sonst keiner aus. Mit also wenn die.
Das ist ja der Nachteil bei Closed Source, ne? Wenn die was ändern wollen, brauchen sie viel Geld. Sonst ist es vorbei. Ne?
Du kannst das nur bei denen beauftragen.
Ja, ich meine, die selber, diese Firma sind drei Leute.
Ja, ja.
Wenn diese Firma sagt, wir wollen jetzt eine neue Release machen mit neuen Tools, dann kostet es ganz viel Geld. Ne?
Sie müssen uns komplett neu entwickeln, ja. Von Grund auf, und dann Datenmigration anbieten, dass die umsteigen.
Ha. Die Migration.
Ja, das ist halt meine Leidenschaft.
Ja, eine Karriere von viel, glaube ich.
Ein SQL Statement.
Ja, mit einem fängt es an. Dann ist mal was kaputt.
Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht, ja. Also Burgenland zum Beispiel, da war es halt einfach von Excel-Files eine. Und teilweise auch, da hat jeder Studiengang eine eigene Lösung irgendwie gehabt. Da war das mehr Knochenarbeit, also händisch. Andere haben Systeme gehabt, da hat es eine Tabelle Person und da war fast alles drin. Ach, also ja. Sogar der Titel der Diplomarbeit war da drin. Mhm.
Also. Ja, das ist herrlich, diese super breiten Tables.
Ja. Kraut und Rübe. Das letzte, was ich migriert habe, das war super. Das ist noch gar nicht ganz abgeschlossen. Also, so war es. Die haben zwei Datenbanken, die gleich sind, weil sie eben im Laufe der Zeit ein zweites Institut dazu gekriegt haben. Aber das Altsystem nicht, das mehrere Institute. Ja. Jetzt haben sie halt einfach eine zweite Instanz gestartet. Jetzt muss ich aus zwei Datenbanken Daten migrieren. Das ist mit den Keys und so schwierig. In dem Fall habe ich einfach bei der einen Datenbank immer vorne ein Minus hingeschrieben. Also die eine hat lauter negative IDs und die andere positive, dann komme ich nicht ins Gewächs. Wenn es aber drei wären, dann hätte ich ein Problem mit dem System. Ne? aber die haben so Fälle, jetzt haben sie zum Beispiel bei einer Prüfung, steht immer der Prüfer dabei, aber hardcodiert nicht ein Key auf irgendeine Tabelle Person, sondern... Und wenn zwei Prüfer waren, das ist anscheinend erst später dann so passiert, dann haben sie einfach im Feld Vorname den Namen vom ersten im Feld Nachname den anderen. Und solche Daten soll es dann migrieren. So Fälle haben die. Das ist ganz, ganz
arg. Ich empfehle UUIDs als IDs zu verwenden, dann hat man die Probleme nicht mehr.
Die Unicat, also wie das ganze Datenbanksystem.
Dann kann man auch ganz viele Datenbanken zusammen migrieren, sogar alle Tabellen in eins theoretisch, würde ich aber jetzt nicht machen. Aber es funktioniert, die IDs überlappen sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Mhm. Also ich habe mit UUIDs inzwischen ziemlich viele Erfahrungen gemacht und ich verwende für alles mögliche UUIDs.
Musst du das vorher schon in der Quelldatenbank oder tust du das erst beim Migrieren dann?
Ich habe meine Software so geschrieben, dass ich immer als ID eine UUID verwende schon. Aber wenn man es nachträglich, muss man halt die Spalte hinzufügen mit der UUID als ID und löscht dann die alte, wo die alten IDs drinstehen. Mhm. Aber muss halt auch überall, wo die Foreign Keys sind, auch updaten. Ja. Also es ist schon ein Aufwand, die IDs alle auszutauschen und sie sind nicht mehr fortlaufend. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, dass das Ganze beim Finanzamt eingereicht werden kann, die verlangen fortlaufende IDs, das geht nicht mehr. Also die verlangen pro Jahr mindestens die fortlaufenden IDs oder ich glaube, bei großen Unternehmen darf es auch pro Tag immer gestaffelt sein.
Das sollte man dann auch extra Spalten machen.
Könnte man auch machen, genau.
Aber man braucht die UUIDs schon im System, im Quellsystem, das man, von dem man weg migriert. Ne?
Sollte man so früh wie möglich schon einbauen, damit man denkt sich immer, ach, das wird nie kommen. Mhm. Es kommt. Alles kommt irgendwann.
Und dann ist man gut gerüstet. Was sind UUIDs genau?
UUIDs sind, 128 Bit Integer, könnte man sagen. Mhm. Davon werden ein paar Bits weggenommen, die zur Identifikation der UUID verwendet werden. Es gibt nämlich verschiedene Typen. Es gibt die UUIDs, die ich gerne verwende. Das sind nämlich in Wirklichkeit Zeitstempel plus ein Zufallswert. Mhm. Diese Zeitstempel kann man wieder auslesen, das ist sehr praktisch. Das heißt, man braucht nicht zusätzlich noch einen Zeitstempel zu speichern. Zum Beispiel für Logdaten ziemlich praktisch. Weil
dann hat man das gleich zwei Fliegen mit einer Patsche.
Richtig, genau. Man könnte auch einen Zeitstempel nehmen, der ziemlich hochauflösend ist. Mhm. Dann ist es genau dasselbe. Aber die UUID hat neben diesem sehr hochauflösenden Zeitstempel noch eine kleine Zufallskomponente, damit wenn mehrere Systeme vorhanden sind und die wirklich ausnahmsweise mal wirklich denselben Zeitstempel haben, was schon sehr unwahrscheinlich ist, noch eine kleine Zufallskomponente. Okay, dann gibt es Hash-basierte UUIDs, das ist einfach nur ein Hash-Wert im Prinzip. MD5, glaube ich, und SAA1 wird verwendet. Das klingt jetzt unsicher, aber es reicht, weil nämlich die zusätzliche Zufallskomponente noch verwendet werden kann. Notfalls fügt man sie selber hinzu. Und es gibt die rein zufälligen. Die sind für, wenn man wirklich einen reinen Zufall braucht, aber es sind auch die langsamsten, sind die ganz praktisch. Und die können halt über diese paar Bits noch identifiziert werden, welcher Typ das ist. Und das war's eigentlich. Mhm. Und die Darstellung ist ziemlich typisch immer. Und zwar erstmal kommen 8 Hexstellen, dann ein Minus, dann 4 Hexstellen, wieder 4 Hexstellen, wieder 4 Hexstellen und nach dem Minus kommen nochmal 8 Hexstellen. Das sind dann insgesamt 128 Bit als Hexadezimal-Darstellung. Mhm. Also wenn man irgendwo sieht, 8, 4, 4, oder waren es doch, das waren 3x4 und dann 1x8, da hat man eine UUID.
Okay, das kann man sich schon, springt einem ins Auge sozusagen.
Ja, genau. So eine UUID. Ja. Microsoft nennt sie GUID, Global nennen sie nicht Unique. Und wenn man dort irgendwie mit System-IDs oder sowas zu tun hat, das sind auch UUIDs.
Okay, das sind einfach nur andere Benennungen von ja, Microsoft.
Microsoft hat sogar den UUID-Standard sozusagen überhaupt geschrieben, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Aber die gab es schon vorher und ich finde sie sogar sinnvoll, obwohl ich nicht gerne Microsoft mag. Mhm. Aber es ist mal was Vernünftiges von Microsoft nee, gewesen. Das
kann ich auch mal sagen, sehr gut. Was für eine Datenbank verwendet ihr eigentlich darunter oder ist das austauschbar bei euch?
Wir verwenden PostgreSQL. Mhm. An und für sich kann man es austauschen. Es muss aber SQL 92 Standard vorhanden sein. Also wir brauchen Schemata zum Beispiel. Mhm. Was bei älterem MySQL war das glaube ich nicht. Was jetzt nicht, oder Fuse hat es früher bei MySQL auch nicht gegeben. Also ich bin jetzt nicht mehr am aktuellen MySQL-Stand, aber früher wäre MySQL keine Alternative gewesen, weil es gewisse Standards nicht hat.
Ja.
Also Oracle würde gehen, aber man mit Postgres ja, würde ich Oracle verwenden. Ja. Es gibt schon Fälle, wenn man mal ein Projekt gehabt am Parlament, ich hoffe, ich darf das da sagen, das war mal, haben wir auch zuerst als Postgres angesetzt gehabt, nur haben die halt schon einen dicken Oracle-Cluster, wo Backup und alles schon mit, also die haben diesen ganzen Prozess in der IT drinnen, die wollten jetzt nicht wieder einen zweiten Server erwarten etc. Jetzt haben wir halt quasi das auf Oracle um, also das war ja kein Thema.
Ja, bitte, ja, weil wenn man in bestehende Infrastrukturen eindringt, ist es eh praktisch, wenn man da halt eben so flexibel ist. Da.
Es gibt ein Add-on im FH Complete, da geht es ums Reporting. Da wird es schon brenzlig. Also dieses Add-on wird wahrscheinlich auf andere Datenbanksysteme nicht so laufen. Da sind Spezialfeatures drin, so rekursive
Abfragen
oder die, wie heißen die, was mit WIS anfangen. WIS. Also da sparst du die View vorher. Da hast du quasi einen SQL-Befehl. Mhm. Also WIS und dann machst du einen SQL-Befehl und auf den kannst du dann, wie wenn du auf View. Den kannst du wieder joinen mit was anderem.
Ich verstehe, das ist dann im Befehl Union. Und der kreiert schon die View und dann kannst genau. Du auf diese View schon operieren, obwohl du es eigentlich gar nicht persistent irgendwie geschaffen hast.
Also das ist ein Select, der mit WIS, mit dem WIS anfängt. WIS, bla bla bla, Klammer auf, dann der SQL-Befehl, das dann quasi die erste View ist. Und dann außerhalb dieser WIS-Klammer kommt dann der eigentliche Select, der dann auf den anderen joint. Das ist quasi ein Select.
Natürlich. Ja. Das ist sowas ähnliches wie Let in Haskell oder das Where in Haskell.
Okay.
Also im Prinzip ist das.
Das ist auch schon eine Zeit lang her.
Das ist im Prinzip nichts anderes als eine Funktion, die man sozusagen schreibt, also eine Definition und die dann wiederverwendet. Ja, das wird jetzt ziemlich praktisch, damit kann man auch die rekursiven Abfragen lösen.
Genau, da ist das. Es gibt zwei verschiedene Typen. Das eine ist diese rekursive Geschichte, die wir da brauchen, wenn du jetzt so Baumstrukturen in der Datenbank hast, zum Beispiel das Organigramm. Das ist eine Tabelle, die auf sich selber zeigt. Du hast so diesen Baum und das ganze Berechtigungskonzept etc. basiert auf diesem Baum. Da sind diese Abfragen ganz praktisch. Okay. Dann kann ich es nämlich in der Datenbank schon lösen und nicht erst in der Applikation.
Genau das habe ich auch mal verwendet. Rekursive Abfragen in Postgres-Datenbanken für diese Lösung. Das ist sehr, sehr praktisch.
Also da, und im Reporting-Teil ist das halt stark drinnen. Da sind jetzt auch Features, was es erst auf Postgres 9.4 gibt. Mhm. Wir sind ja. Das nächste wird sein, jetzt vom Reporting weg, User-Defined Fields. Das wünschen sich die Kunden jetzt auch immer mehr, dass sie selber sagen, wir hätten gern die Schuhgröße bei den Studierenden mit dabei. Mhm. Und wollen sie das selber, also der Sysadmin soll das selber so irgendwelche Attribute halt zusätzlich. Und das werden wir mit JSON-Objekte lösen, die es in Postgres ja gibt. Also Postgres kann ja NoSQL. Das ist ja überhaupt
in
der Hammer.
Einer SQL-Datenbank. Ja.
Also ich habe beide Welten gut vermischt. Also und seit der 9.3 oder 9.4 sind die sogar binär. Da gibt es binäre JSON-Objekte. Mhm. Und da sagen sogar die MongoDB-Leute, dass der NoSQL-Teil von Postgres schneller ist wie einer MongoDB.
Ja, schön.
Also ich habe da wirklich beide Welten jetzt vermischt und das werden wir nutzen. Aber wenn wir das jetzt nutzen mit User-Defined, dann sind wir abhängig von Postgres, das muss auch klar sein.
Okay, also ja genau, das ist so ein spezielles Feature. Dann.
Also da ist der ganze Datenbank-Abstraktionslayer eigentlich hinfällig, den kann man sich dann sparen. Das wird man, also derzeit gibt es halt das dann in andere Datenbanken nicht, diese
Features. Ja, also man würde vielleicht das Add-on implementieren, wenn das gehen würde, und dann wäre
das
so
die User-Defined Fields als Add-on. Ja. Das kann man nur tun, ja.
In SQLite kann man ja rein theoretisch solche Sachen machen. Da kann man die SQLite-Datenbank mit Libraries erweitern. Mhm. Das habe ich schon gemacht für zum Beispiel Datumsberechnungen. Mhm. Und da könnte man JSON. Aber ja, ich würde dann einfach nur hingehen und die JSON als Blobs speichern und dann in der Applikation selbst dann wieder auswerten. Aber Abfragen sind dann halt darüber nicht möglich.
Ich meine, es gibt schon in alle Datenbanken jetzt den Datentyp Text. Entschuldigung, den gibt's. Jetzt kommt man den Abstraktionslevel so gestalten, dass er quasi bei den anderen Datenbanken einfach das JSON-Objekt als Text abspeichert. Das wird dann langsamer. Mhm. Aber ich kann trotzdem nicht im SQL-Befehl dann auf diese JSON-Objekte zu. Ich muss das dann ja auf der Applikationsseite machen. Ja.
Okay, auf der einen Seite ist es also Postgres, aber ein Datenabstraktionslayer, also man kann andere Datenbanken einsetzen. Was auf der Webseite, was braucht man, um es aufzusetzen? Geht das unter Apache oder Nginx? Oder?
Das ist egal, der Webserver ist egal. Okay, ich brauche nur PHP.
Was ist euer für die, oder was wird so empfohlen, so,
wenn man sich so bisher haben jetzt immer Apache genommen, weil wir den halt schon so lange haben. Aber irgendwie hat es auf Nginx, ist auch kein Problem. Mhm. Wir brauchen ja keine Luxusmodule.
Okay. Ja, also da ist das einfach so Wald und Wiese zum
IML. Da brauchst du halt so lauter Standard. Ja. Was wir schon noch haben, das ist jetzt wieder Thema geworden. Wir haben damals 2004, gibt es ja verschiedene Ansichten und verschiedene Rollen. Da gibt es die ganzen Studierenden, die halt Zugriff haben, die ganzen Lektoren, das ist ja ganz normale Webseiten. Und dann gibt es aber in der Administration Oberflächen, wo ich halt viel Drag and Drop brauche, und die sollen so Desktop-like sein vom Response her. Stundenplanung, nicht? Also mit Drag and Drop. Jetzt war da eben, was nehmen wir da? Und 2004 war dann die Entscheidung zwischen Flash oder Xul. Wir haben sich für Xul entschieden. Was wir heute froh sind, weil es Flash halt weg ist. Nur ist halt jetzt diese, also wir verwenden Remote-Xul eigentlich, die ganzen Dateien liegen am Server. Du rufst dann Symantec zum Beispiel auf oder Firefox mit der Option Chrome und sagst, dort ist die Applikation. Die ganze Technologie ist ja wie eine Webseite, nur habe ich halt in der Oberfläche ein eigenes Fenster mit Menü, also es schaut aus wie eine Desktop-Applikation. Und der User glaubt auch, das ist eine Desktop-Applikation. Mhm. Also da ist zum Beispiel eine Baumstruktur zum Aufkloppen, ist ja eigentlich in C implementiert. Das ist ja ein eigenes Widget in Xul. Das ist kein JavaScript-Objekt, sondern, und damals war das ja alles nur so langsam. Also diese JavaScript-Dinger, wo du den Baum aufklopfst, das war ja mühselig.
Naja, und das war in Xul ja ein Hammer. Aufstieg der Java-Engines dann.
Ja, das ist jetzt natürlich viel besser. Ja. Und die Diskussionen haben wir jetzt schon seit 2 Jahren, was machen wir mit dem Xul. Weil Remote Xul wird von den neueren Versionen nicht mehr unterstützt. Das haben sie aus Sicherheitsgründen abgetraut. Jetzt müsstest du mit dem Xul-Runner wieder über den Weg. Oder du verwendest eine ältere Version. Also Symantec 2.11 ist die letzte, wo Remote Xul noch erlaubt ist. Das ist wirklich mühselig. Weil ich darf externe Hosts, darf ich JavaScripts holen, ich darf Bilder holen. Aber ein Xul-File darf er die nicht holen. Also dieses Sicherheitskonzept ist mir nicht klar. Ich kann ja trotzdem sagen, ich darf nicht ins Filesystem. Über JavaScript oder was. Ne? Ja. Also da haben sie irgendwie, ich weiß es nicht genau, bei Mozilla.
Da wollten sie wahrscheinlich alte Zöpfe abschlagen, oder? Sieht das irgendwie dann so schnell?
Also Xul wurde dieses Jahr offiziell abgeschafft. Also es ist jetzt sozusagen gesagt worden, Xul ist tot, und Mozilla möchte jetzt Xul wirklich loswerden.
Ja. Und inzwischen haben wir das Remote-Xul-Problem nicht mehr, sondern das gesamte Xul-Problem.
Ja.
Was kann man stattdessen nehmen?
Das ist die große Frage.
Gibt es eine Alternative?
Wir haben bisher was wirklich Vergleichbares, was diese, diese super Response hat im User-Feedback. Die haben wir nämlich gescheit gefunden. Es kommen jetzt diese Web-Components da und Polymer und so von Google.
Okay.
Angular, ja, aber die sind trotzdem nicht so performant wie Xul.
Es gibt ein Projekt, damit wurde eine Oberfläche für KVM-Verwaltung oder sowas entwickelt, nee, für Libwirt, genau. Und die haben, man schreibt im Prinzip eine Desktop-Anwendung, die, also es fühlt sich an, als würde man eine Desktop-Anwendung schreiben. Dann schließen wir das Ganze kompiliert und daraus wird dann eine HTML-Seite, also so eine Standalone mit allem drum und dran. Das Ding kommuniziert über Jabber, also XMPP, mit dem Server und es ist wirklich ziemlich kompliziert.
Ich kenne. Also keiner. Ja, aber jetzt weiß ich, was du meinst. Was über diese XMPP, auf die Virtualisierungen fernwarten oder fernsteuern. Mhm. Ja, das kostet, das ob man das einmal installiert.
Und diese Oberfläche, die kann man auch verwenden, aber ich weiß nicht, wie performant die ist. Also ich fand sie jetzt nicht so prickelnd performant. Also um ehrlich zu sein, würde ich heutzutage schon weggehen und sagen, früher hat man diese Desktop-like Anwendung gehabt. Man könnte jetzt eigentlich in so solche Lightweight-Anwendungen, die sogar auf dem Mobiltelefon funktionieren, schreiben. Also die, man braucht ja im Prinzip viele Funktionen gar nicht mehr, weil heutzutage geht man hin, hey, ich möchte es so schön einfach, das Apple-Prinzip, ich möchte es so lightweight.
Also jetzt die Oberfläche für Studierende und Lektoren, die ist eh, da haben wir eh nicht das Problem. Aber die Power-User, die wir im Haus haben, da ist die Assistenz, die den ganzen Tag Studierendendaten administriert. Die braucht da Übersicht, Filterungen, alles Mögliche. Ja. Die glaube ich nicht, dass die am Handy da Studierende administriert. Also da.
Ja, vielleicht nicht am Mobiltelefon, aber ein Desktop zum Beispiel finde ich es immer genial. Es gibt so ein Werbeanwendung. Ich habe mal für ein Unternehmen eine Software geschrieben und ich habe mich ziemlich stark an Apple orientiert. Und das Erste, was ich gemacht habe, wenn ich etwas gemacht habe, mir war es wurscht, was es überhaupt ist. Eigentlich war es immer eine Tabelle oder eine Liste oder ein Baum. Aber das Erste, was ich gemacht habe, ist, es gibt eine weiße Seite und mittendrin ist ein Suchfeld.
Okay.
Das hat, man hat was eingetippt, zack ist das Suchfeld nach oben gerutscht, in eine Leiste hinein. Unten wurde eine Tabelle angezeigt. Man konnte oben drauf drücken, dann wurde die Sortierung geändert. Oder es gab noch, bei einer Seite habe ich dann noch verschiedene Filterungen, zum Beispiel nach Zeitpunkt und solche Sachen, weil es ganz praktisch war, eingefügt. Aber im Endeffekt war das meiste auch über das Suchfeld möglich. Also ich habe zum Schluss auch solche Sachen erlaubt, wie dass man die Datumseinschränkung über dieses Suchfeld schreiben konnte. Also das erste Datum, Punkt, Punkt, das zweite Datum. Und das ist schon praktisch. Das Einzige, was halt problematisch ist, sind die Eingaben. Weil Eingaben habe ich auch noch keine praktische Lösung. Das ist, Also ich habe mich versucht, bei der Ausgabe ein bisschen es einfacher zu gestalten und bei den Eingaben, man kann inzwischen überall, wenn man schon eine Tabelle hat, Doppelklick und dann wird da draußen ein Feld, wo man das direkt editieren kann. Aber Drag and Drop habe ich auch eingebaut, aber so eine Universallösung wie Xul kenne ich jetzt auch noch nicht.
Aber vielleicht kommst du mal vorbei. Und wir machen überhaupt die GUI neu, vielleicht brauchen wir ja gar keinen Baum mehr.
Weg mit dem Baum.
Mit dem Baum. Ja. Also das Widget heißt Tree in Xul und das ist ziemlich mächtig. Also ich habe da alles dabei, Column Picker, kann die Spalten verschieben, kann sortieren, also kann reinklicken und dort die Daten ändern.
Ja, es ist ab einer gewissen Größe von Datensätzen absolut notwendig, solche Tools zu haben. Und es ist wirklich schwierig. Also ich habe da auch schon zu tun gehabt und mit solchen Programmen, wo dann noch auch über die Jahre dann immer neue Felder dazukommen und so, ist ja die Übersicht auch und das übersichtlich darzustellen vor allem schwierig.
Wir sind ja gerade bei Angular. Das schauen wir uns gerade an. Wir warten noch ein bisschen zu, also so schnell. Wir haben jetzt geschaut, der Simanki 2.11 läuft auf dem neuen Windows auch. Also wir haben noch ein bisschen Zeit vielleicht bis zum Windows 11, wer weiß. Ich hoffe, dass Mozilla ja dann irgendwie müssen sie ja in Zukunft auch Add-ons bauen können. Ne?
Ja, das wird alles mit HTML, JavaScript und so weiter gelöst.
Aber
sie möchten den kompletten Browser jetzt in HTML und so weiter machen.
Genau, da wo sie vorher Xul eingesetzt haben, kommt jetzt was Neues. Also HTML5 mit irgendeiner. Sie arbeiten eh stark da in die Google-Richtung auch. Also es wird irgendwas kommen, was auf Web-Components basiert. Und das muss halt, ich glaube, wenn wir noch ein, zwei Jahre warten können, dann haben wir was Gescheites. Mhm. Ich glaube, da kommt was.
Mit Angular würde ich auch noch ein bisschen warten, weil die jetzige Version ist jetzt schon bekannt, dass sie eigentlich deprecated ist. Die nächste Version wird ganz anders sein. Mhm. Ich hoffe mal für Angular, es wäre ein ganz katastrophaler Fehler, wenn sie nicht abwärtskompatibel wären. Also das heißt, wenn die jetzigen Applikationen jetzt nicht mehr mit den neuen Angular-Versionen laufen würden, dann würde ich sagen, Angular ist tot. Mhm. Weil das wäre schon so ein Zeichen, ihr seid uns egal. Also ich könnte neu anfangen und das ist ein neues Produkt und dann ist damit zu rechnen, dass mit der nächsten Version es vielleicht wieder passiert. Mhm. Also solche Änderungen, Abwärtskompatibilität ist immer wichtig. Empfehle ich jedem. Achtet darauf, dass die Software auch mit dass bestimmte Dinge, die ihr früher unterstützt habt, auch in den zukünftigen Versionen drin sind.
Ja, es ist halt immer so eine Waage, oder? Wie viel man vom alten Gepäck noch mitnimmt und wenn man die falsche Richtung eingeschlagen hat, die man davor wieder mitkommt.
Eine gewisse Zeit. Nicht unendlich lang.
Immer mit Abtreten, ja.
Vorschlag zur Moderation, machen wir kurz einmal eine Runde, falls jemand noch Kleinthemen hat, weil ich glaube, du hast dann auch noch größere Themen, oder? Oder fangen wir mal überhaupt mit dir an, du hast
schon gewartet. Ja, ich habe nämlich was Anschließendes vielleicht sogar.
Das? Okay.
Gut. Also erstmal die Eigenwerbung. Ich habe eine, wir führen derzeit eine Studie durch. Mhm. Und diese Studie handelt von subjektiver Wahrnehmung von Motorradgeräuschen.
Zu laut. Subjektiv.
Okay, das ist jetzt schon eine Einschätzung. Wir suchen insbesondere auch Motorradfahrer. Wenn also Motorradfahrer dabei sind, gerne diese Studie mitmachen. Ich werde sie jetzt nicht ansagen, sondern einfach den Link geben, damit drin steht. Sie ist auch noch nicht online. Sie wird jetzt wahrscheinlich morgen online kommen.
Schickst du morgen den Link per E-Mail?
Ja. Mhm. Okay. Und da kann sich jeder anmelden und probieren. Also ist das was ein Fragebogen zum Ausfüllen?
Also es dauert eine Zeit lang. Es sind insgesamt zwei Versuche. Wir haben das jetzt aufgeteilt für die, die das zum Beispiel unterteilen wollen, weil es sind 60 Klänge und es dauert eine gewisse Zeit. Also eine halbe Stunde dauert es durchaus, das Ganze durchzumachen. Man bekommt die Töne vorgespielt und anschließend bewertet man dieses Geräusch.
Interessant. Was gibt es zum Gewinnen?
Gewinnen. Ich habe schon mir gedacht, wir brauchen unbedingt ein Gewinnspiel dazu. Ich habe die Software auch schon vorbereitet, aber wir haben noch keins. Also es kann sein, dass noch ein Gewinnspiel dazu kommt. Es wird auf jeden Fall dabei stehen.
Eine freundliche Erwähnung im nächsten Biertaucher-Podcast für den, der am besten ausgefüllt hat. Ne?
Dass jeder will so.
Ja. Also wir haben schon uns gedacht, dass am Ende auf jeden Fall ein Motorradwitz kommt. Also das ist wohl bei uns schon fest klar, dass das kommt. Eventuell noch eine andere Sache. Aber ein Gewinnspiel könnte durchaus möglich sein. Und natürlich, ganz wichtig, man meldet sich nicht an, sondern macht das Ding einfach. Wir haben auch nichts dagegen, wenn das jemand mehrfach macht. Er darf dann auch jedes Mal nochmal beim Gewinnspiel mitmachen, wenn man schon so oft...
Das ist total anonym.
Ja, der Versuch selber ist anonym. Das heißt also, das Gewinnspiel wird ohne Zusammenhang mit dem anderen. Mhm. Natürlich gibt's immer diese Logdateien, diese elendigen, aber die werden gelöscht. Also die werden am Ende des zweiten Tages, also nach zwei Tagen gelöscht, weil es irgendwelche technischen Probleme, also rein technisch, für die Geeks, die jetzt, oh Gott, Logdateien. Mhm. Aber man braucht sie ja leider schon. Aber ich werde es ja auf jeden Fall löschen und ich bin der Einzige, der Zugriff hat und ich sage euch direkt, ich schaue da nicht rein, mich interessiert das nicht.
Man dient damit der Wissenschaft.
Also wenn man auf jeden Fall. Also wir waren ja vor ein paar Wochen im Musikwissenschaftlichen Institut davor, vor dem Gebäude und für die ist dieser Versuch. Also es hat zwar jetzt nicht wirklich was mit Musik zu tun, meint man, aber doch, es sind Geräusche und da sind die gleichen Features wie bei Musik auch. Also man könnte ja zum Beispiel sagen, ja, was ist ein lauter Ton? Das ist ja auch schon eine Frage, die ziemlich philosophisch ist, was laut ist. Und das gibt es in der Musik, aber auch bei Motorrädern.
Was wird wie empfunden, ja, diese psychoakustischen Effekte.
Richtig,
ich kann sagen, was angenehm ist, zum Beispiel das Motorengeräusch bei der Lindenstraße im Abspann, kennst du das?
Das was? Das
war das Abspann bei der Lindenstraße, der Serie.
Ah.
Da kommt am Ende aber ich weiß nicht, ob es ein Motorrad ist, aber das empfinde ich sehr angenehm.
Das kann sein. Also ich habe dazu auch noch was zu der Software zu erzählen, okay, mit den Problemen. Ich habe nämlich, das ist eine Webanwendung. Sie funktioniert inzwischen auch auf dem Tablet. Auf dem Mobiltelefon funktioniert sie zwar auch, aber ich habe es noch nicht für ein Mobiltelefon eigentlich vorbereitet. Also ich möchte auch nicht, dass die Leute es auf dem Mobiltelefon machen, weil es ist dafür schon wieder, die Akustik ist nicht gut genug. Also mit Kopfhörer ist am besten, ja. Lautsprecher sind auch gut. Und ich habe versucht, beim letzten Mal schon Tablet-Unterstützung einzubauen. Und ich bin daran gescheitert, dass die Tablets schauen, weswegen wird dieser Ton gerade abgespielt, also diese Datei. Also ich habe das so eingebaut, ach, ich möchte davor so einen 3-Sekunden-Countdown haben. Also man drückt auf einen Knopf oder die Seite wird gerade geladen. Dann kommen 3 Sekunden Timeout, Countdown und dann wird die Datei abgespielt. Das funktioniert auf Desktop-Rechnern wunderbar, kein Problem. Aber es funktioniert nicht auf Tablets, weil eine User-Aktion vorausgesetzt wird für dieses eine Event. Das heißt, man kann nur aufgrund von Tippen auf einen Knopf oder auf die Seite ein Event anstoßen. Nicht aufgrund von Zeit oder von, ich habe die Seite gerade geladen oder sonst was.
Du hast dort keinen Timer, der ein Time-Event machen kann?
Es gibt die Timer schon, aber der Timer, dieses Event gilt nicht als Auslöser. Der ist nicht erlaubt, sondern wirklich nur User-Interaktionen. Mhm. Cursor bewegen, weiß ich nicht, ob das geht, wäre auch noch eine interessante Sache. Aber auf die Leute wollen ja dann erstmal warten, Countdown, und dann toucht da jetzt hier niemand mehr drauf rum. Mhm. Und das ist schon ein Problem. Und wir hatten einen Versuch mal, wo auch Vergleiche stattfanden, wo 2 Dateien abgespielt worden sind. Halleluja! Also ich habe da einen Trick inzwischen gefunden, ein Audio-Tag erzeugt, ich hatte mehrere Sourcen und man muss dann wirklich in den Source-Tags die Source austauschen, also den String mit einem neuen All. Und den Timeout habe ich gelöst, indem ich Audiodateien angelegt habe, die Stille enthielten. Und zwar für jeden Einzelnen. Das heißt also, ich habe 3-mal stille Datei, die abgespielt wird, weil nämlich, wenn ich das im Source-Tag das Source austausche, dann spielt er einfach weiter. Das ist erlaubt.
Das ist der Trick, okay.
Ja. Also es ist etwas trickreich. Ja. Und es funktioniert jetzt auch auf Tablets. Ja, das hatte ich als technisches Thema mitgebracht. Mhm. Und das andere ist, ich war vor 1,5 Wochen auf dem Amphi. Wer es mitbekommen hatte, weil ich war im Mai zu Pfingsten auf dem WGT und das Amphi ist so ein ähnliches Festival.
Der WGT ist das
Wave Gothic Treffen in Leipzig. Ja. Und das Amphi ist zur Geschichte, ich glaube in Gießen hat es das erste Mal im Amphitheater stattgefunden. Dann sind die irgendwann mal nach Köln gezogen, weil es dort zu klein war, in den Tanzbrunnen. Das ist eine Open-Air-Veranstaltung, Veranstaltungsplatz direkt am Rhein. Die Bühne ist schon ziemlich alt und klein.
Das ist auch ein Gothic-Treffen oder
ja,
was?
Ja, genau. Mhm.
Und da warst du?
Ja.
Okay.
Hatte ich das nicht? Ah, Entschuldigung.
Ja,
ja. Ich wollte es mal probieren jetzt. Okay, und der Tanzbrunnen ist so ein schöner Brunnen, ein gigantisch großer Brunnen, wo oben drüber noch eine Platte mit einem Zelt gebaut ist, wo drauf getanzt werden kann. Während dem Amphi-Festival war das für was anderes verwendet, aber es gab halt diesen gigantisch großen Brunnen, den konnte man hier nicht wegreißen. Daneben war das Staatenhaus, das wird demnächst abgerissen, weil es einsturzgefährdet ist. Sie mussten wegziehen wieder. Und jetzt sind sie in die Köln Arena, Entschuldigung, jetzt heißt sie Lanxess Arena oder so ähnlich. Mhm. Und das ist eine der, wenn nicht sogar die größte Sportveranstaltungshalle Deutschlands und Österreichs dann.
Die war jetzt voll mit Gothics-Leuten.
Ja, genau, da war jetzt das Festival mit 2 Bühnen noch draußen, aber am ersten Tag gab es ein Unwetter. Das heißt, alles wurde abgesagt bis auf drin. Am Tanzbrunnen wäre alles ausgefallen. Durch diesen Umzug hat sie sich rentiert, dass es dort stattfand. Ich war schon enttäuscht, weil ich die Kölner Arena eigentlich nicht mag. Also das ist so groß und die Treibhausbrenner.
Du hast verstanden, die Kölnerinnen.
Die Kölnerinnen sind manchmal klein.
Hast du Fotos gemacht von dort?
Ja, ich habe auch Fotos
Kannst
gemacht.
Kannst du die mir schicken?
Ja, kann ich machen. Das wäre nämlich wirklich jetzt das Gigantische. Das Abschlusskonzert war wirklich ein Highlight. Mhm. VNV Nation ist aufgetreten. Das ist eine Future-Pop-Band. Und vorher war die Halle schon regelmäßig voll. Sie haben zum Teil keine Leute mehr reingelassen. Der Tod ist auch mal aufgetreten, da war halt die Halle ein bisschen leerer. Das ist ein Comedy-Typ. Den gibt's auch auf YouTube. Ganz witzig, wenn man ihn auftritt. Aber V&V Nation war dann da als Abschlusskonzert am letzten Abend und die Halle war voll. Unten die in dem Zuschauerraum, wo alle stehen müssen, also im Stehbereich, proppenvoll. Also sie haben, glaube ich, dort auch keinen mehr reingelassen. Die Sitzplätze, da waren noch ein paar frei. Also ich glaube, in die Halle gehen 20.000 Leute rein. Ein bisschen haben sie abgesperrt. Es waren einige es war auf jeden Fall mehr als 10.000 Leute drin. Und es war laut, es war gigantisch. Und bei ein paar Liedern haben die Leute dann ihr Mobiltelefon rausgeholt und haben das Display einfach eingeschaltet und die Kameraleuchte und haben damit
statt Feuerzeugen.
Ja. Das ist gigantisch. Also diese riesige Halle und dann so viele Lichter. Es war stockdunkel und dann diese Lichter. Es war atemberaubend.
Ich bin gespannt auf deine Fotos.
Ja, ich habe sie selber schon gesehen, aber ja, müsste mal auf den Server hochladen.
Irgendwo auf Flickr, irgendwo halt.
Ja, es gibt vielleicht, ja, genau, die gibt es als Gewinn, wer beim Gewinnspiel
ja, macht. Die Fotos, ja. Witzigerweise habe ich heute über das Amphi-Festival gelesen.
Aha.
Ja, aus purem Egoismus, weil jemand hat mich im Internet geliked auf dieser Podcast-Sende-G-Seite, ja. Und ich habe danach geschaut, also einer der anderen Podcasts hat mich anscheinend geliked, mein einziges Posting dort. Und das war jemand vom X-Talk Cast, glaube ich, heißt. Haben noch nicht reingehört, aber ich habe mir dann die Folgenliste angeschaut und da war sowohl das andere, das Waves Festival,
WGT,
genau, und auch das Amphi Festival aufgeführt. Das Amphi bilde ich mir fix ein, dass das dabei war. Und auch so von der Themenliste generell und so von ihrem Mission Statement war Gothic irgendwie auch Teil des Themenbereichs. Also vielleicht, also ich werde dann berichten, wenn ich mal reingehört habe, aber das war eigentlich ganz interessant, ja.
Ich habe zwei kleine Meldungen, die ich gerne loswerden möchte. So drei eigentlich. Zwei sind Blogpostings. Einerseits ein Blogposting von mir wurde auf opensource.com gerebloggt. Da freue ich mich sehr. Und ich rufe dazu auf, das Fest zu liken, weil es dort ein bisschen untergeht. Da geht es über Python-Lernen mit Online-Tools. Auf opensource.com. Link ist in den Shownotes. Das zweite ist ein Blogposting vom Open Everything-Blog auf Spielen programmieren. Da geht es um das Python-Spiel von meinen Schülern. Und einfach durchlesen, ist auf Deutsch. Und das dritte ist, ich habe eine sehr schöne Zeitschrift entdeckt, die heißt Open Source Mag, also eine Online-Zeitschrift. Und die setzt sich halt zum Ziel Open Source Mag, MAG, Magazin. Und Link ist in den Shownotes. Und die setzt sich zum Ziel, sozusagen den Open-Source-Gedanken für Nicht-Techis populärer zu machen.
Also eine Wissensvermittlung.
Genau, sozusagen. Ja, so Marketing. Sie sehen sich als die Marketing-Typen, die Open-Source zu den unerleuchteten Massen bringen werden. Und ich habe einen sehr netten Artikel dort gefunden über so ein Spiel, mit dem man praktisch Star Trek nachspielen kann. Also so ein, für Nerds halt. Das ist ein Computerspiel, wo du mehrere Computer vernetzt hast und die sind dann die verschiedenen Stationen von Star Trek. Also der eine ist dann der Waffenkommandant und der andere der Captain und so. Und dann kannst du, genau, und dann kannst du mit einem Beamer das dann groß projizieren und das ist der Captain und dann gibt es noch einen, nicht Dungeon Master, sondern Spielmaster, der dann ein Klingonenschiff herzaubern kann und so Zeugs. Ja, also einfach Artikel, die ich jetzt halt ansprechend finde, die jetzt nicht so super techy sind, sondern mehr so End-User zentriert. Und das Schöne ist, diese Open Source Mag, ich habe die angeschrieben, die haben schon zurückgeschrieben. Sie haben gesagt, alle ihre Texte sind Creative Commons lizenziert, CC BY SA und sie werden jetzt aufgrund meiner Anregung auch ein Pickerlink tun, dass man das auch weiß.
Ja.
Also es gibt offenen
Content. Also hat mich jetzt mal positiv
überrascht. Und vor allem ist das für meine eigenen Projekte schön, wenn es andere Zeitschriften gibt, die ich dann übersetzen kann und so. Mhm. Das war es im Wesentlichen.
Okay,
Okay, du brauchst einen Öffner. Okay.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Ja. Gut, der Florian und der Harald haben wir noch überhaupt nicht zu Wort kommen lassen.
Das stimmt allerdings, ja.
Florian, was ist bei, beim technischen oder beim schönen Leben?
Das weiß man nie so genau.
Hat jemand noch Techie-Themen jetzt, außer Christian irgendwann? Ja. Du hast Techie-Themen.
Ja, wirklich
Techie-Themen.
Oder sollen wir mischen? Das Mischen ist immer gut.
Du hast nur ein schönes Leben, oder?
Na, ich habe auch ein Techie-Dings.
Dann tut es, wenn man
schneiden ist mit dem Haar wahrscheinlich.
Sarah Box, du sagst mal Techies.
Ich fange mal an.
Ja, mach mal.
Letztes Mal kurz erwähnt, Switch-It-Board.
Ja.
Das mit Formen an, es wird drei Versionen geben. Eins mit WLAN, wo man eben über Optofets vier Quellen schalten kann. Und da werden vier Groove-Stecker drauf sein, wo man eben Sensoren und Aktoren dranhängen kann. Und drei verschiedene Funkstandards. Also WLAN ist ein Standard. Dann Bluetooth Low Energy ist der zweite Standard. Mhm. Und 802.15.4 6LoPAN ist der dritte Standard.
Oh, Wahnsinn, das ist sehr talkativ.
Was war das letzte?
6LoPAN. Über 802.15.4. Wozu gibt es das? Man kann es vorstellen, WLAN braucht viel Strom. Und ein WLAN-Router kann auch nicht viele Geräte verwalten. Also wenn man da einen WLAN-Router aufstellt und dann 200 Geräte dranhängt, dann geht nichts mehr. In der Haustechnik ist es aber so, wenn man jetzt funkt, da gibt es Abschätzungen mit RFCs, wo es heißt, ja, man hat im Durchschnitt pro Haus über 200 funkende Geräte. Was macht man? Dazu ist dann eben 802.15.4 erfunden worden. Das ist für viele Geräte mit wenig Bandbreite, mit wenig Energie in einer Wolke zu vernetzen. Das ist dann 6LoPAN mit RPL-Roll dazu. Das sind so die technischen Hintergründe. Mhm. Dazu bauen wir jetzt eben drei verschiedene Boards. Mit einem Board kann man WLAN vernetzen, mit dem zweiten kann man Bluetooth Low Energy machen. Das kann momentan relativ wenig Bluetooth. Das sind nur Sternnetze erlaubt mit bis zu 8 Teilnehmern laut Standard.
Okay,
dann, ja. Und bei 6LoPAN sind pro Router, ich glaube, die Google Thread Group versucht da gerade was so herauszubringen, einen Standard, wie viel man da verwalten können muss. Und da muss man mindestens 240 Geräte pro Router verwalten können. Von der Energiemenge muss man sich vorstellen, bei 6LoPAN 802.15.4 kommt man mit 2 AA-Batterien ungefähr 1,5 Jahre durch. Ist aber immer also online wie ein PC, man kann sie immer anpingen. Ja? Das ist technisch möglich.
Wahnsinn.
Und das Board, das wir bauen, kann das auch. Also das kann man mit 2 Doppel-A-Zellen im günstigen Fall 1,6 Jahre. Mhm. Damit meine ich, ist es immer online. Es routet über sich selbst relativ wenig Teilnehmer mit. Und wenn man viel Traffic hat mit vielen Knoten, sinkt die Zahl dann.
Ja,
dann hat man
aber vorausgesetzt natürlich, Jahre, ne? Es wird kein Bluetooth und das WLAN angesprochen. Also rein 6LoPAN ist so energieeffizient, oder?
Das 6LoPAN-Modul ist so energieeffizient. Genau. Das WLAN-Modul ist vom Stand her schon nicht energieeffizient, wenn man da relativ hohe Sendeleistungen hat. Die Standard-WLAN-Module brauchen im Betrieb zwischen 100 und 200 mA, manche auch 500. Mhm. Also das ist schon nichts für Batterie. Da wird eine Batterie halten, ein paar Stunden oder 2 Tage maximal. Ne? Und das Bluetooth Low Energy ist eine mega Baustelle, das ist nicht fertig. Ne?
Ja, wird das noch? Also wie frisch ist das?
Naja, momentan ist bei Chips die Hardware-Version 4.1 relevant. Mhm. Alle Hersteller bauen aber schon 4.2 Hardware. Die Stacks eben sind noch sehr im Fluss, würde ich mal sagen. Mhm. Und Ziel ist es auch, bei Bluetooth Low Energy 6LoPAN zu fahren.
Okay.
Dazu gibt es einen Versuch von Nokia, die Papers findet man im Internet und die Anleitungen aus dem Jahr 2012, wie man das machen kann. Da nimmt man Teile aus ContiQOS, verknüpft die mit dem TI-Tech-Stack Bluetooth Low Energy und baut das RPL-Roll nach und das IPv6. Mhm. Und dann hat jeder Knoten eine MAC-Adresse und bildet ein Mesh-Netz. Auch bei Bluetooth Low Energy. Das ist auch das Ziel in Zukunft, was die vorhaben. Und dazu wurde ja auch die Google Thread Group gegründet.
Okay.
Die hat zum Ziel, alle Geräte zu vernetzen und alle Geräte, egal über welche Funkstandards, mit einer IP-Anbindung auszurüsten, die nativ routbar ist. Ja? Also egal, ob man jetzt WLAN hat, 6LoPAN oder Bluetooth Low Energy, bekommt alles eine MAC-Adresse und alles ist im Internet. Warum will Google das? Es will alle Daten haben. Ja. Ob es den Ring ist mit irgendwas drin oder
ja, das sind den ja
Ohrstöpsel
schon,
mit Bluetooth, genau, egal ja, was es ist,
das muss über einen Google-Server gehen. Im Nest sind sie ja schon, kriechen sie schon so an den Rändern
des Wohnzimmers. Ob es der Feuermelder ist oder dein Türkontakt am Fenster, das muss alles über Google-Server laufen. Ne? Mhm.
Das heißt also, Google weiß schon, dass du in 10 Minuten aufwachst, bevor du überhaupt aufwachst. Und es weiß schon, dass das Haus brennt, bevor du es überhaupt riechst.
Genau, und es weiß, was du träumst, bevor du es noch weißt. Ne? Ja.
und es weiß noch, was du geträumt Träume. Hast
und ja. nicht mehr. Und was du am Morgen vorhast über den Google-Kalender. Ne? Und deswegen setzen wir uns eben ein, dass wir halt viel Open Source verwenden. Und dass wir über eigene Dinge lösen können. Dazu wird der Florian noch was sagen über die Sarahbox 2. Mhm. Und dann gibt es auch die Sarah-Distribution. Die Sarah, Smart, Sarah heißt die. Da versuchen wir Software-Tools zu schreiben, wo man jetzt Dinge verknüpfen kann, verwalten kann, tun kann. Ja, in letzter Zeit habe ich mich ein bisschen beschäftigt mit Rapid Prototyping, also wie kann man sowas schnell machen? Ja. Und bin auf sehr interessante Sachen gestoßen. Meteor.js werden wahrscheinlich einige kennen.
Nein.
Kennt also, keiner.
Wie heißt okay. das?
Meteor.js?
Nicht ganz Tumbleweed.
Also JavaScript kennt ja jeder. Ja. Das war früher im Client. Ja. Im Browser haben wir eine HTML-Seite gemacht und ein bisschen Logik dazu im JavaScript. Das war eben auf den Browser beschränkt. Irgendwann wurde dann die Firma Google gegründet, wir sind die Guten, haben viel Software geschrieben und die haben auch einen JavaScript-Interpreter geschrieben für ihr Handy. Das haben sie dort gebraucht und auch für die Server und haben das freigegeben. Das heißt, so wie es Python auf der Konsole gibt, gibt es auch JavaScript auf der Konsole.
Mhm. Ja? Node.js.
Node.js nennt man das, genau. Ja. Und daraufhin entstand eine riesige Welle an Node.js-Entwicklern, weil die das alle cool finden. Und es entstanden tausende Frameworks für Node.js. Ja. Ja, ja. Und ein Framework heißt Meteor.js.
Mhm. Das basiert auf Node.js.
Meteor, wie der Meteorit. Okay. Ja. Und das beruht einfach darauf, das wurde finanziert durch den Horowitz. Das ist einer der reichsten Männer der Welt vom Silicon Valley. Der hat diese Firma finanziert. Das Ganze ist auf Open-Source-Basis, kann man sich auf GitHub runterladen. Es ist ein riesiges Team an Entwicklern, die sagen, wir brauchen ein Framework für Multi-User-Anwendungen, wo es Server und Clients gibt. Und du als Verwender dieses Frameworks konzentrierst dich darauf, was du möchtest. Das Framework kümmert sich um die Darstellung, um die Synchronizität der Daten und um die Skalierbarkeit der Daten. Um das brauchst du dich nicht bemühen. Ja, jetzt kam halt relativ einfach, da gibt es eben auf der Meteor.js-Seite ein How-To. Das baut man nach und hat dann, ich würde mal sagen, wenn man es noch nie verwendet hat, Installation ist ziemlich simpel, mit Curl, wird einfach ein Bash-Skript runtergeladen und installiert das. Unter Windows gibt es eine Exe und man hat das eigentlich in 20 Sekunden am Laufen. Dann setzt man sich hin, macht das How-To durch. Für eine To-Do-App, naja, da braucht man schon länger. Ich würde mal sagen, eine Dreiviertelstunde. Ja?
Ja, aber
das ist für Rapid Prototyping noch immer zu wenig. Also ist einer auf die Idee gekommen, Meteor Kitchen zu machen. Ja? Da gibt es die Seite Meteor Kitchen. Also Meteor-Kitchen, finden wir auch, ist Open Source. Der hatte eine interessante Idee. Ja, es gibt ja XML und JavaScript und JSON, unser Zeug. Ne? Warum definieren wir eine Applikation, die auf Multi-User-Datenbanken beruht, nicht über Wertepaare und über Baumstrukturen? Gesagt, getan, hat er gemacht. Ne? Dazu einen netten Editor. Und siehe da, wenn man da ein To-Do macht, gibt es eine Anleitung mit einem YouTube-Video in 15 Minuten. Und man schafft das auch in 15 Minuten. Ist schon viel schneller. Dann hat sich diese Gruppe auch gedacht, naja, wie wäre es, wenn wir es für Meteor Kitchen ein Plugin machen, wo man über gewisse Keywords und englische Sprache ein Programm definieren kann. Gesagt, getan, ja. Und man kann es eben über englische Sprache, über ungefähr 10 Sätze, eine ziemlich umfangreiche App, also Applikation, Web-Applikation realisieren.
Über englische Schlagworte.
Umgangssprache, die gewisse Schlagworte enthalten muss. Das funktioniert, ich habe es probiert, ich bin begeistert.
Ja, es klingt.
Jetzt haben wir mal halt eine Applikation, die über Handys bedienbar ist, über den Browser. Schaut ganz nett aus, verhält sich auch am Handy wie eine Handy-Applikation, so wie jQuery Mobile. Am Desktop verhält es sich wie eine Desktop dynamische Seite mit Eingabefeldern und allem drum und dran. Ne? So, jetzt hat man Meteo.js installiert, jetzt hätte man aber gerne eine Android-App. Ne? Was macht man? Man sagt Meteor Add Plattform Android, Enter.
Nice.
Ne? Daraufhin ladet er das gesamte Android-SDK runter, versteckt es im Punkt Meteor-Ordner drin, gibt es dann einen Android-SDK-Ordner und nach 10 Minuten haben wir das installiert. Ne? Und dann sagt man Meteor Deploy Android, Enter. Auf einmal hat man einen Ordner, wo der ganze Source-Code drinnen ist für die Android-SDKs und das, also das Paket.
Das APK.
Das APK-Paket. Mhm. Da muss man natürlich noch angeben, wo dann der Server laufen wird, ja? Weil das eben eine Server-Client-Anwendung ist. Da muss man es noch signieren und dann kann man es ausprobieren. Ich war begeistert, dass es funktioniert. Ja? Wenn man jetzt iOS machen will, sagt man Add Plattform iOS. Geht natürlich nur von Apple, weil man braucht dazu, wie heißt das, die C-Umgebung?
Xcode, ja.
Und Xcode geht bei Apple nichts. Da muss man noch Mitglied werden bei dieser Developer irgendwas um $100 im Jahr, weil sonst darf man sie ja nicht in dem Shop stellen und kriegt diese Developer-ID nicht. Mhm. Aber dann geht es rata und man hat eine iOS-App, die wieder mit dem Server zusammenspielen kann. Und ich muss ehrlich sagen, also so flott und so rasch und so konsistent in der Optik und Bedienung habe ich noch kein System gesehen. Mhm. Natürlich verwendet das System viele High-Level-Sachen wie Cordova, was dazu da ist, ja, dass man über JavaScript auf die Hardware zugreifen kann. Und dann habe ich mich heute ein bisschen schlau gemacht, was gibt es dafür Plugins?
Okay.
Für Meteor. Cordova Plugins. Es gibt da ganz viele Plugins, bin ich drauf gekommen. Also Kamera natürlich und Schüttel Events. Ne? Also wenn du dein Handy schüttelst, dass du Events auslösen kannst, die dann aber in Meteor ausgelöst werden. Und war erstaunt, wie viele hunderte Plugins es da gibt. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Wozu schauen wir das Ganze an? Das ist dann ein Thema auch beim Florian. Der wird dann darüber reden, wie man eben Distributionen für Mini-Rechner erstellen kann. Was ist unsere Intention? Meine Intention ist, immer mehr Google-Apps zu ersetzen durch Meteor-Apps und dann kompilierte Apps, die man eben auf seinen Heim-Server laufen lassen kann. Mhm. Ich möchte nämlich nicht, dass meine To-Do-Listen über Google-Server abgedatet werden und die ganze Welt inklusive NSA und deutscher Geheimdienst und ich weiß nicht, wer noch und die Schuhfirma nebenan bei meinen To-Dos steht, ich muss mir Schuhe kaufen. Ja?
Du schreibst das selber
oder und die Kalender.
Auf deinen eigenen Bordrechner, der zu Hause 24/7 läuft.
Genau, und dadurch, dass es Mini-Rechner sind, die wenig Strom brauchen, nämlich ARM-Distributionen, ist eben der Sinn und Zweck, möglichst alle Applikationen, die momentan auf meinem Handy und Tablet sind, die auf Google basiert sind, auf Node.js, Meteor.js umzubauen, dass sie auf dem eigenen Server laufen können.
Mhm.
Und das sukzessive zu ersetzen.
Ja, spannend.
Aber da wir alle keine Zeit haben, brauchen wir Rapid Prototyping.
Aber wäre es nicht fast noch schneller, also gerade so Notizzetteln denke ich jetzt gerade an diesen Anwendungsfall, sich eine OnCloud aufzusetzen, will das nicht Teile der Funktionalität zumindest abbilden?
Bei OnCloud finde ich recht gut in die Verwaltung der Ordner und der Files. Aber ich bekomme es nicht zusammen, meine Kontakte zu speichern in der OnCloud.
Noch immer nicht, das war aber immer schon da.
Aber das, dann habe ich abgedatet, dann war es inkompatibel, dann habe ich es müssen abdrehen. Das beruht halt auf PHP.
Das ist ein oft gebrachter Vorwurf.
Ja, das OnCloud verwendet das SabreDAV im Unterbau, also als WebDAV-Bibliothek und die ist noch sehr, ist nicht gut implementiert.
Also ich bin nicht begeistert von der OnCloud.
Ich habe es vor ein paar Versionen ausprobiert, da war ich auch nicht begeistert, aber habe mir gedacht, okay, sie sind auf einem guten Wege vielleicht.
Und ich habe einmal die 7 installiert und abgedatet auf 8, dann auf 8.1 und seit dem Sprung auf 8 gehen die ganzen alten Sachen nicht.
Also die Plugins brechen
da. Jetzt muss ich, denke ich mal, müsste ich neu installieren. Aber mittlerweile denke ich mir schon, na, das macht mich mehr anders.
Also für diese Kontaktgeschichten und so, wir verwenden da Soko.
Okay.
Es ist eigentlich ein Webmail. Produkt und fürs File-Sharing, was ja, also das ist beim Sogo eben nicht dabei, da gibt es C-File, das ist so performant und gut.
Also wie die C geschrieben, SEA-File, das wollte ich auch, das wollte ich mal ausprobieren.
Ja, das funktioniert wirklich extrem gut.
Ja, wirklich?
Kann okay. halt nur File-Sharing und Versionierung und so.
Irgendwas also, hat mich abgehalten. Ist das nicht auch Java passiert oder irre ich mich
Nein,
da gerade?
Nein, es ist PHP, Postgres ist wichtig.
Okay, na dann da habe ich das
vertan. Die Dokumente sind in der Datenbank dann.
Ja, wenn man nämlich nach Uncloud googelt, dann ist so C-File so einer der Projekte, die da auch dann beim Suchen auftauchen.
Der große Backreikette verwendet das für die, da werden die Lernvideos in alle Filialen gestreamt, damit die Mitarbeiter sehen, wie sie den Backofen benutzen oder so.
Ja, schön, ja. Es hat auch so ein bisschen, das hat mir so gewirkt, das hat so ein bisschen diesen Kollaborativ-Arbeiten-Ansatz, also auch so Dokument.
Ja, es gibt ein eigenes File-Format, wo man halt am Browser mehrere am gleichen Dokument arbeiten.
Mhm, genau.
Das ist aber eine eigene, also das ist kein Open-Document-Format oder was, das ist etwas Eigenes.
Ja, und die Aufgabe des Servers ist natürlich auch, die Privatsphäre zu schützen. Mhm. Und Ziel auf dem Server ist auch eben eine Mischung aus verschiedenen Applikationen, aus Internet der Dinge, Smart-Home-Systemen und Privatsphären-Tools zu machen. Zum Beispiel eben über das Tor-Netzwerk zu, also ein Proxy zu machen. Ja? Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Hardware verwendet, wie den Banana Pi Pro, dann hat er schon eine WLAN-Karte drauf, der Access Point kann.
Okay.
Also installiert man sich einen Tor-Proxy, den man über die WLAN-Verbindung laufen lässt, das Access Point. Was hat das jetzt für einen Vorteil, wenn ich jetzt mein Handy und Tablet zücke und mich über diese WLAN-Karte Access Point verbinde, dann hole ich mir alle Daten über das Tor-Netzwerk. Ich bin nicht mehr so leicht verfolgbar und kann meine Privatsphäre schützen. Und je mehr Leute dann diese Hardware, diese Smart Sarah Server besitzen und diese WLANs auch für ihre Freunde freigeben, kann ich jetzt über, zum Beispiel wenn du so einen Server hast, über diesen Tor-Zugang zu meinem Server wieder Zugang kriegen.
Ah, schön, ja. Da kann man sich sozusagen.
Und so kann man sich gegenseitig vernetzen und gegenseitig verschleiern, wenn man hat genug zu verbergen. Es heißt ja immer, der frühere Spruch war, du hast ja nichts zu verbergen. Und seit Snowden weiß man, man hat genug zum Verbergen.
Ja.
Als Thema, warum hat man genug zu verbergen, da war heute ein Artikel im Standard. Eine Frau wollte ihre Tante besuchen in Amerika. Also hat sie sich ein Visum geholt,
ja.
Ich glaube, man braucht noch ein Visum. Ne? Dann hat sie mit ihr gemailt und getwittert und ich weiß nicht was, gefacebookt. Und dann haben sie sich unterhalten und dass die Nachbarin Kinder hat und sie hat gemeint, ja, sie kann ja manchmal auch auf die Kinder schauen und sie hat auch einen Führerschein, ob sie dort Auto fahren kann und so. Ne? Daraufhin wurde die Frau, hat sich in die Fliege gesetzt, flog rüber und wurde bei der Einreise aufgehalten und lange befragt. Und die Einreise wurde dann verwehrt. Mit der Argumentation, das ist nur vorgeschoben, die Tante, weil sie haben ja da was in Erfahrung gebracht und dass sie ja mit ihrer Tante kommuniziert hat und sie glauben, dass sie nach Amerika einreisen will, um Au-pair-Mädchen zu werden. Und deswegen darf sie nicht einreisen. Das hat sie nämlich nicht bekannt gegeben.
Eine bizarre Geschichte, ja. Ich meine, anders würde ich
das glauben.
Naja, warum ist es das durch die NSA? Die NSA lockt alles mit. Warum musst du ein Visum besorgen? Ja. Das Visum ist deswegen notwendig für die Amerikaner, damit sie, während du das Visum hast, bis zu deinem Abflug, wo du dich ja noch einmal registrieren musst, und während du rüberfliegst, kann jede Person durchleuchtet werden. Sie haben ja nicht die Ressourcen, die ganze Welt zu durchleuchten. Ne? Also werden Personen durchleuchtet, wo Anlass da ist. Ne? Also wenn du nach Amerika einreisen wirst, ist es ein Anlassfall. Und es werden automatische Suchalgorithmen, Maschinen und wenn die richtige Daten ausspucken, auch Personen angesetzt, um zu entscheiden, lassen wir dich hinein oder nicht. Ne?
Ja, was ja auch Sinn macht, was kommt rein, was kommt raus an Menschenmaterial ins Land und dann.
Ja, der Leidtragende ist diese Dame, die nichts Böses im Schilde
und die das auch
wollte,
ja.
Die mit ihrer Tante kommuniziert hat und wegen dieser Kommunikation nicht einreisen darf, weil der amerikanische Staat und deren Geheimdienste sich ein Bild zusammenreimen. Ne? Und sie hat den Schaden, sie musste wieder retourfliegen.
Ja, da wird das Abstrakte halt wieder ganz
höchst persönlich. Wer zahlt den Schaden? Sie hat einen Anwalt beauftragt, um sich dagegen zu wehren. Naja, das wird nicht viel nutzen, außer dass es der Nutzen ist, dass es in der Öffentlichkeit gerät und Kritik geübt wird. Also
es gibt tausende dieser Fälle. Ja. Man sieht dadurch, man muss immer beachten, alle Daten, die von einem gesammelt werden, werden gegen einen verwendet. Bewusst oder unbewusst wird man Schaden erleiden in der heutigen Zeit. Ja. Man braucht nur daran denken, vor einiger Zeit, das ist mehrere Jahre her, wurde plötzlich älteren Personen der Führerschein entzogen. Die bekamen einen Schritt, wir nehmen ihnen den Führerschein ab. Und sie denken, gesoffen habe ich nicht, da erwischt hat mich ein Polizist, was ist da los? Naja, weil sie blutdrucksenkende Mittel bestellt haben und bei der Krankenkasse eingereicht haben. Und damals war es so, dass das vernetzt war. Und dann haben Leute entschieden, die irgendwo in der Bürokratie sitzen, aha, der nimmt blutdrucksenkende Mittel, der ist eine Gefahr für den Verkehr, ist über 70, dem muss man den Führerschein abnehmen. Das wurde dann in die Medien gebracht. Mittlerweile wird diese Praxis nicht mehr angewendet. Aber das ist ja jetzt nur ein Beispiel. Und im letzten CT ist ein sehr guter Artikel auf der ersten Seite, warum man was zu verbergen hat. Das kann ich nur jedem empfehlen zu lesen. Da hat man seit 1920, ich glaube in Amsterdam, was Daten gesammelt. Und das hat dann eben der Hitler benutzt, um in 3 Tagen herauszufinden, wer Jude ist. Ja. Und hat dann die Stadt gesäubert.
Nämlich also Holland war das Land, wo die Juden sozusagen am gründlichsten enttarnt wurden oder vernichtet wurden.
Wo es am effizientesten war. Warum? Die hatten die meisten Einwohner. Daten. Ja. Ja, weil die Daten gesammelt wurden. Und deswegen muss man heutzutage irrsinnig aufpassen, auch bei seinen Kindern, weil die ja natürlich noch länger leben als wir, außer es gibt einen Unfall oder irgendwas. Und in der heutigen Datensammelwut man nie weiß, ob es nicht gegen einen verwendet wird.
Mhm. Ja. Du weißt ja nicht, du weißt vielleicht, wem die Daten jetzt gehören, aber du weißt nicht, wem sie einmal gehören werden. Ne?
Ja.
Das kann dann durchaus jemand sein, den du nicht magst.
Regierungsunternehmen können aufgekauft werden.
Ja, natürlich. Unternehmen sind keine Konstante, ganz im Gegenteil.
Ja, warum erzähle ich das jetzt so? Einfach wieder um Gedanken zu schaffen, dass man sich irgendwie damit umgehen muss und seinen Platz finden muss in der Datengesellschaft, wie man sich dazu verhalten hat. Ja. Um Ideen zu liefern, dass man nicht alles hinnehmen darf, erzähle ich das immer relativ prägnant, man hat was zu verbergen. Ja? Und das ist auch richtig so.
Ja. Ja? Nur wie gesagt, wenn das dann auf solche Ausmaße nimmt, dass du eine Konversation mit deiner Tante sich vor der Einreise nach Amerika hindert, wie denkt man dran? Oder will man überhaupt in einer Gesellschaft leben, wo man daran denken muss? Weil so Sachen wie zum Beispiel Twitter oder Facebook kann ja auch durchaus positive Seiten jetzt, abgesehen von der Argumentation.
Aber niemand hindert dich, dass du über Twitter oder Facebook per PGP kommunizierst. Ne? Du kannst da ja auch deine verschlüsselten Sachen übertragen.
Also das geht am Sinn vorbei. Oder warum also wenn ich jetzt auf Twitter PGP verschlüssel, sondern benutze ich es nicht. Also dann gibt mir das Sinn.
Für eine private raus. Message, nicht für eine öffentliche. Bei so öffentlichen will ich, dass sie jeder liest.
Ja, genau.
Ja, aber mit der Tante Möglichkeiten. Wenn du jemanden hast, wo beide Seiten PGP hat, ja, dann wirst du eine PGP-Mail schicken oder Jabber verwenden, dann musst du nicht Facebook verwenden.
Ja, ich will Facebook verwenden, um andere darauf aufmerksam zu machen, dass es PGP gibt. Ich will ja noch einen erzieherischen Effekt für die ungewaschenen Massen.
PGP, ja, aber kannst niemanden per PGP schreiben auf Facebook.
Wenn er das liest, dann
ja, mit welchem Key? Wenn der andere keinen Key hat, kannst du nicht erziehen.
Nein, ich weiß, der ist sein Key. Nur statt dass ich ihm jetzt per PGP E-Mail schreibe ich es ihm über Facebook.
Einfach ja,
nur
um die ganze Welt zu ärgern.
Ja, aber ich kann damit andere sehen, dann, was tun die da?
Das ja, wenn du es auf deiner Pinwand damit machst, dann geht das irgendwie auch an den Sinn vorbei. Weil dann werden dich eher alle Leute entfremden. Oder entfolgen.
Ich habe keine Freunde.
Ja, dann ist Facebook auch immer
das hat sich dann das Facebook-Thema auch an.
Also wenn euch das Internet der Dinge, Datensicherheit, Security und solche Dinge interessieren, schaut auf die Webseite iot-wener.at. Da fahren IoT
Internet of Things Vienna.
-wener.at. Da machen wir meistens einmal im Monat Workshops und einmal im Monat Talks, wo wir interessante Leute einladen.
Der nächste Talk im Stockwerk ist
morgen, oder?
Der nächste ist morgen, das ist aber zu das früh, aber es ist dann in 2 Wochen wieder ein Workshop und Anfang September wieder Talks. Anfang September ist dann das Hauptthema Smart Home Systeme. Da stellen wir verschiedenste Open Source Smart Home Systeme vor. Da präsentieren auch die Google-Leute ihr QT5, auf QT5 basiertes System. wo sie ganz stolz drauf sind. Und viele andere Smart Home Systeme. Ja, warum ist es wichtig, Open Hardware zu entwickeln? Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Open Hardware Uhr entwickelt, ja, die einen Schrittzähler drin hat und den Puls misst, so wie bei der Apple Watch zum Beispiel, dann hat das schon Sinn, keine Google Watch oder Apple Watch zu verwenden, sondern eine eigene, die über den eigenen Server läuft. Warum? In Deutschland gibt es schon Versicherungsverträge, die aufhand deiner Daten, die du über deine sportlichen Aktivitätszähler lieferst, den Tarif bestimmen.
Ein billiger Tarif, ja. Die mitzählende Zahnbürste oder solche Sachen, da ist ja der Wildwuchs keine Grenzen gesetzt. Und da, wo es ja auch, also abgesetzt von der Gesundheit, ist natürlich mit aufprotokollieren in Autos für Erklärung von Unfallursachen.
Ja, und da könnten plötzlich Klauseln entstehen, wo es heißt, der Lebensstil, da zahlen wir nicht eine Herzoperation. Das sind Spinnereien von mir, aber
Dystopien, ja.
Alles, was möglich ist, wird gemacht. Ne? Gewinn maximieren und so weiter.
Ich sehe ein größeres Problem, und zwar, dass es zu Lasten von denen geht, die auf ihre Daten achten. Also es ist die Leute, die ihre Daten, ich habe ja nichts zu verbergen, das sind im Prinzip asoziale Menschen, die Leute, die nicht nachdenken. Eins von beiden, was anderes gibt es nicht. Also es kann keiner mir sagen, ja, ich weiß das ganz genau und ich mache das trotzdem, dann ist er automatisch asozial.
Ja, Nicht-Kommunikation ist auch.
Warum ist das so? Weil natürlich die Firmen, die viel Geld haben, dieses Bild prägen wollen. Ja? Das heißt, man muss es als Bürger oder als Hacker oder Softwareentwickler, wobei Hacker meine ich jetzt nicht den, der einbricht, sondern den alten Begriff, den richtigen Begriff Hacker, der in die Tastatur haut, ja, und Software schreibt. Das ist nämlich der wirkliche Begriff, was ein Hacker ist. Der Hacker, der Cracker, der von den Medien als Hacker bezeichnet wurde, wurde das Wort verdreht, weil Hacker besser klingt. Ja. Aber Hacker sind medial betrachtet Cracker. Aber zum Beispiel, das ist auch so ein Begriff, der von der Industrie gebildet wurde.
Absichtlich
gebildet wurde. Und das, was du beschreibst, wird ein Bild von der Industrie absichtlich gebildet, dass jeder, der was zu verbergen hat, automatisch gefährlich ist. Ja?
Und mehr zu zahlen hat bei der Versicherung. Weil, okay, ja, Moment mal, wieso haben sie was zu verbergen? Sind sie etwa Raucher?
Ja,
ich habe was zu verbergen, aber ich bin kein Raucher.
Ja, und um da ein gewisses Sensibilität zu erzeugen, ist es wichtig, dass man sich bewusst ist, was da läuft. Ja. Ja, so viel zu dem Thema. Und ich glaube, jetzt hat der Florian was Interessantes.
Hol uns raus.
Ja, ist das
aus dem Stimmungstief.
Ja, zu den ganzen Smart Home Zeugs. Wir sind ja gerade dabei, die Sarabox V2 aufzusetzen. Im Grunde sind es momentan nur ein kleines Wakehound-Skript. Also Wakehound ist ja diese VM-Management-Entwicklungsumgebungssache. Also eine Sarabox ist zum einen, den Begriff müssen wir noch ein bisschen genauer definieren, zum einen ist es wirklich ein physisches Gerät, so ein kleines Arm-Device, so ähnlich wie, also die erste Version ging auch am Raspberry Pi, die neuen gehen auf offener Hardware. Hat Netzwerk, hat einen kleinen Stick für 6-OW-PAN, wie wir vorher gehört haben, dieses Funknetz für die Internet of Things. Und Sarabox V2, die Software-Seite, ist ein Systembilder. Das heißt, du klonst das von GitHub runter, machst einen Git-Klon, gibst zwei Befehle ein und du hast ein Image, was du dir direkt auf deine SD-Karte für dein System nehmen kannst.
Nice. Easy, schneller Deploy.
Du musst, wenn du das System Bilder verwendest, musst du es zwar selber kompilieren, aber du musst dich nicht drum kümmern. Das heißt, du brauchst nur irgendeine aktuelle Version von Vagrant, das ist in aktuellen Debian ist es neu genug, in Ubuntu sowieso und allen anderen. VirtualBox und das war's im Endeffekt. Was dieser Vagrant macht, ist, er nimmt sich die Config-File, lädt sich so eine Basic-Box runter, das ist bei uns ein Debian Chassis, installiert das einmal in VirtualBox, startet diese ganze Maschine, installiert ein Skript drüber mit allen Build-Tools und so weiter, alles, was man selbst nicht anfassen will, weil irgendwas wird dann wieder hin und dann hat man es im System. Und dann gibt es ein paar Links, dass er nur kleine Skripte ausführt, wo du ihm sagst, ich habe jetzt ein Olimex A20 Lime, mach mir ein Image. Gibst ihm einen Befehl ein, wartest einmal. Der baut sich dann ein Debian Chassis, direkt Mainline, einen aktuellen Linux-Kernel, einen Bootloader, okay. Packt das alles zu einem DD-Image zusammen. Kannst du schon ein DD auf die SD-Karte machen, einlegen, hochbooten.
Aufschreiben, fertig. Ja, schön.
Ja. Aktuell ist es ein sehr grundlegendes System, also es ist der Kernel drin für die ganzen Boards. Ein Debian mit SSH und viel mehr ist es eigentlich noch nicht. Aber wir unterstützen mal.
Man kann aber immer noch jetzt mit apt-get dann die ganzen Sachen installieren.
Also man kann dann alles installieren, was man will.
Ja, was eh angenehm ist, wenn man ein gebautes System hat, das möglichst minimal ist. Das habe ich bei Raspbian immer furchtbar gefunden, dass du einen ganzen X-Server schon draufgeklatscht bekommst.
Wie groß ist so ein System?
Wir bauen das Image 1 Gigabyte, aber wenn du es komprimierst, sind es 150 MB oder um die 300, 400 MB Image wirklich beschrieben. Also es ist relativ kompakt, du hast aber einen aktuellen Kernel auch dabei.
Also nochmal, welche Hardware ist das aber nicht?
Wir unterstützen momentan Olimex, das ist ein offener Hardwarehersteller aus Bulgarien. Der baut Allwinner Chips Basis, das ist so eine chinesische Firma, die baut so kleine ARM System on a Chip. Die sind, ja, gibt's Single- und Dual-Core mit halben oder bis zu 1 GB RAM. Allen möglichen Sachen drauf und relativ gut verbaut, robust. Und was wir auch schon getestet haben, ist das Banana Pro vom Harald. Mhm. Also ist genau derselbe Chip drin, funktioniert eigentlich genau gleich. Wir haben ein paar Treiber mehr in den Kernel geladen und es funktioniert mit genau derselben Software. Nice. QB Board 2 baut ein Image, aber wir haben keins zur Verfügung zum Testen. Also wenn irgendwer andere Boards auf Allwinner Basis hat.
Ich habe ein QB Board 3.
Sollte auch gehen.
Das ist QB Truck, genau.
QB Truck, das habe ich auch.
Ich hätte gern den QB Board 4.
Ich glaube, das war der Nachfolger, der A40, glaube ich, ist das.
A31 gibt es oder so. A40 ist jetzt da gibt es einen Namen noch nicht, es wird spekuliert, dass es jetzt irgendwann kommt.
Ach so, okay. Ich
glaube, das sind Quad-Core dann. Ja. Ich glaube, 31 war das.
Der neue QB?
Ich glaube, das ist auch schon.
Es gibt jetzt ein QB Board 4 inzwischen.
Genau, richtig. QB Board 4 oder auch genannt A80. Ich schaue da relativ
aus. Ja, der A80 ist ein Quad-Core.
Ja.
Zwei Quad-Cores. Also, er hat einen schnellen, gescheiten Quad-Core und dann ein bisschen sparsameren.
Erzähl nur weiter, es muss ich in meinem
Ohren. Das ist halt, da ist dann irgendwann das Problem, welche von diesen Boards, die ganzen neuen werden halt im nicht unbedingt von U-Boot, vom Mainland U-Boot unterstützt.
Okay.
Es gibt dieses Sun-Xi, das ist so ein Fork von Kernel und also von Linux-Kernel und U-Boot zum Booten. Mhm. Von der Firma, wo sie halt die ganzen Treiber reinhauen und diese ganzen Sachen, die sie halt noch nicht upstream gekriegt haben. Sobald das aber Mainline ist, kann man das ziemlich leicht mit drei Files. Also wir haben momentan einen Ordner, wo wir drei Files drin haben, wo eigentlich nur das Target drin steht von den Boards. Mhm. Und damit baut schon eine neue Architektur.
Okay, aber dafür diese Dinge muss man noch aussitzen ein bisschen.
Ja, muss halt warten, wann halt ein neuer Linux-Kernel kommt, mit was dann drin ist. Was ich gesehen habe von der Unterstützung ist, aber von 4.2 und 4.3 stehen die geplanten Features und dort fehlen halt noch immer Sachen. Also es fehlen halt auch noch so Sachen wie Audio-Support von A20, also von dem Board, von dem Chip.
Okay. Und,
die Beschränkung.
Braucht ihr einen Smart Sarah? Was mache ich damit dann? Mit die Sarah-Box. Was mache ich mit der?
Also,
oder was kann ich mit der machen?
Alles, was man halt so mit einem Armboard machen kann. Unser Ziel wäre, dass man wirklich dann von Open Source Domotics einen Stick anstecken kann, das bootet hoch und man kann direkt, hat IPv6 im ganzen Netzwerk und kann sofort auf alle Sensoren zugreifen.
Ich kann dann meine Rasenmäher und Aquarien damit abtasten und steuern.
Alles,
und
so, was man halt so rumstehen hat. Und wir experimentieren gerade noch mit Webinterfaces für Smart Home, dass man das halt vielleicht auch einfach in ein Webinterface kriegt, dass man einfach nur sagt, ich will das mit dem Interface, kompilier es dazu, baue das rein, mach Pakete, beziehungsweise da werden wir einfach ein eigenes Debian-Repo noch zusätzlich anbieten. Das brauchen wir sowieso für neue Kernel-Versionen.
Wenn man dich unterstützen will, was sucht ihr derzeit? Geld oder Leute oder Zuneigung?
Genau, also wenn wir mal irgendwie das mit dem Debenrep und so weiter machen, und die, weil momentan ist Harald unser Sponsor vom Server. Wir können seinen Server teilweise mitverwenden für die ganzen Pakete, also die ganzen Images ausliefern und so. Ja, wenn das Ganze mal größer werden sollte, nehmen wir auch gerne einen gesponserten Server.
Wo findet man das? Wo findet man die Sourcen?
Die Sourcen findet man auf GitHub, OS Domotics, Sarabox V2. Ja, einfach immer OS Domotics, GitHub vorbeischauen, kann man noch andere Sachen suchen.
Also welche Skills braucht ihr derzeit sozusagen von Leuten, die mithelfen?
Ja, entweder irgendwelche, also neue Hardware-Support können wir sowieso nicht leisten. Also wir werden jetzt nicht Linux-Kernel-Patches schreiben. Außer wenn jemand zuhört, der jetzt Kernel-Entwickler ist und super toll, dann bitte gerne direkt in den Kernel rein. Aber ansonsten, ja, vielleicht Leute, die sich mit Vagrant auskennen, um da ein bisschen was zu optimieren. Ansonsten, ja, ich mache das mit dem Christian zusammen, der kennt sich ziemlich gut aus mit, auch mit den ganzen Building-Sachen und Kompilieren und Zeugs. Ich habe die Vagrant-Umgebung gebaut. Aber wenn sich jemand auskennt mit zum Beispiel Argon Control, schauen wir uns gerade an, das wird nur niemand kennen.
Ich kenn's.
Harald kennt's. Das sind anscheinend irgendwelche Leute aus Graz. Wenn, okay. Das sagt zumindest Who is von der Webseite, Impressum habe ich ganz gefunden. Das ist auch so ein Smart Home System geschrieben in, ich glaube, C++ mit ein bisschen Python und allen möglichen Dingen, mit so einer Messaging-Schnittstelle dazwischen, dass man alles einbinden könnte. Und das Coole an dem wäre, man könnte zum Beispiel Blockly eingebaut. Das ist dieses Scratch-ähnliche Ding, dass man direkt im Browser so eine Logik über Blöcke machen kann. Man zieht irgendwelche Elemente zusammen und dann hat man eine Logik, wann jetzt das Licht einschalten soll. Oder
ah, nice, also so ja. Richtig so grafisch mit.
Genau. Schön. Wenn man da die Elemente definiert richtig einmal, dann sollte es ziemlich einsteigerfreundlich sein. Ja.
Also man findet auf OS Domotics zwei Repositories, das eine ist Sarabox V2. Das bildet ein grundlegendes Debian-System, was man auf die Karte spielen kann. Dann gibt es das Repository Smart Sara. Da findet man Installationsskripte, wo man dann auf, wenn man eine Grundinstallation hat, zum Beispiel Node-RED installieren kann. Mhm. Ja. Oder Monitoring-Systeme. Dass man eben verschiedene Dinge monitoren kann, auch Internet der Dinge monitoren kann. Und noch andere verschiedene Systeme kann man drauf installieren mit vorgefertigten Skripten, die immer wieder erweitern. Und wer da gern mitmachen möchte bei dem Ganzen, schreibt am besten eine E-Mail an hello@iot-vienna.at. Nice.
Weil OS Domotics heißt jetzt IoT Vienna, kann man das schon dazu sagen?
Ja, OS Domotics, das ist so kompliziert zum Aussprechen. Also heißen wir jetzt iot-vena.at und auch iot-austria.at. Könnt ihr euch aussuchen.
iot-irgendwas.at.
IoT einfach Galaxy, alles. IoT gibt es noch nicht, aber. Okay, ja.
Immer will ich doch. Ich bin ja fertig. Ich hätte noch einen Film, aber den kann ich in zwei Wochen auch erzählen.
Ja, ich würde auch langsam sagen, oder brennt jemand noch irgendwas? Ich meine,
Christian, magst du noch was erzählen über FHs im Allgemeinen oder besonders?
Grüße an die FH BFI. Die haben einen super IT-Leiter, weil die haben ein sehr dickes System gehabt und haben das mit FH komplett ersetzt, und da ist so viel Eigeninitiative notwendig. Was der bestehende System auf ein anderes, also egal ob das neue besser oder schlechter ist, die Leute, die da umsteigen müssen, sind ja nicht sehr positiv gestimmt immer. Aber der IT-Leiter, der gibt da so Stoff dort. Also ohne dem wäre das nicht möglich. Ja. Danke.
Eine Frage vielleicht noch zu dem FH Complete-System. Das betrifft ja alle FHs. Die bilden ja, viele von denen bilden ja selber Informatiker aus. Ja. Oder Informatik-Master oder Bachelor. Hast du da Erfahrungen, wie das ist, wenn dann eine FH sagt, okay, da tun wir jetzt die eigenen Studierenden als Masterprojekt oder als Bachelorarbeit unsere Verwaltungssoftware schreiben lassen?
Ja, das haben ist wir nicht selber, naheliegend. Haben wir selber auch, Erfahrung ja. Schon mit dem. Das Schwierige daran, die Studierenden, also irgendwie muss ja die Studierende Gruppe betreuen, und an dem hapert es meistens, dass die Betreuung einfach zu wenig ist. Nicht jetzt, weil die, also das ist ja eine finanzielle Geschichte. Ne? Also man müsste entweder, dass die hausinterne IT so viele Ressourcen hat, die betreuen. Also das Ergebnis war bisher immer so, da waren durchaus auch gute Endprodukte da, aber es waren nie gute Produkte, die auch dann integrierbar waren ins Gesamtsystem. Also es waren, im besten Fall war es eine Insellösung, die wir dann im Endeffekt nachprogrammieren müssen, damit wir es ins Gesamtsystem wieder integrieren. Also man müsste da, da sind wir beim Thema Qualitätssicherung, was wir am Anfang schon gehabt haben, noch bessere Tools unterstützend mit Unit-Tests etc., Coding-Styles und diese ganzen Geschichten. Es müsste die Gruppe jemand betreuen, der das System, in dem Fall FH Complete, genau kennt.
Und der dann auch langfristig dabei ist.
Genau, sonst macht es keinen Sinn. Also wenn irgendein Professor die betreut, der FH Complete nicht kennt, kommt da nichts außer.
Ja, na. No. Mach mal langsam Schluss.
Ich weiß nicht. Jemanden übergangen? Mag noch jemand ein Schlusswort sagen? Oder hat noch jemand was am Herzen?
Bis zum nächsten Mal.
Ja, das sagen wir genau, so. Kann genau. Ich dazu sagen, wahrscheinlich in 2 Wochen, weil ich bin nächstes Mal.
Nächstes Mal nicht da. Okay.
Ich schätze, dann machst du. Oder magst du schon was machen?
Kann ich alle meine Themen von heute bringen. Ja, schauen wir mal. Jetzt bin also ich gerade motiviert.
Vielleicht am Sommerabend.
Das wird ein riesig lange, 3 Stunden langer Rennen.
Fisch aus dem Sofa.
Bis die Ohren, mit Motorengeräuschen. Bis die Ohren bluten. Ja, kann. Schön war es, Leute. Und ja, hat mich gefreut. So eine große Runde in der Spitze. Und
danke, Dennis, für die Kölsch-Spende.
Genau, Kölsch erfrischt.
Ja, das habe ich erwartet. Ich mag es auch schon.
Ja, das kann was.
Sehr gut.
Danke, Christian, für den Besuch.
Ja, und danke für die Einladung und eine super interessante Runde.
Ja, das war heute wirklich.
War nicht gewusst, dass da so viel.
Und sonst prinzipiell im Sommer, wir treffen uns hier jeden Dienstag um 19.30 Uhr. Und wenn es dann wieder schier wird, so ab Oktober in der Zypresse, Westbahnstraße 35a, jeden Dienstag um 19.30 Uhr. Ja. Alle herzlich eingeladen, die jetzt immer noch zuhören.
Na dann, tschüss, bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Baba.